bestimmt die Nummer 16.
Bestimmt, weil du nachgeguckt hast?
Nee, vielleicht auch wiederum nur die 15. Wir sind doch schon seit, doch schon an den Gag. Eigentlich schon seit langer Zeit. Wann sind wir bei der 16?
Okay, vielleicht, also.
Vielleicht diesmal.
Ich glaube, du moderierst heute an. Du hast ja schon angefangen.
Ja, hallo. Also, wir haben nach ganz, ganz langer Zeit wegen Babypause und vielen anderen Dingen mal wieder ein Picknick am Wegesrand mit einer Gästin, an der wir ganz, ganz lange gebaggert haben. Und sie ist heute da. Nujum.
Hallo.
Ja.
Hallo.
Vielen Dank für die Einladung.
Sagen wir nur den Twitter-Namen oder auch den richtigen Namen?
Weiß ich nicht. Stell dich nochmal vor. Wie heißt du denn in echt?
In echt heiße ich Miriam Seifert.
Ja. Und dann, wir haben schon ganz lange, du bist aus Saudi-Arabien zurückgekommen und das war, glaube ich, irgendwann im Februar oder März.
So. Ja, Ende März.
Ja. Und seitdem also stehen wir in Kontakt. Und dann ist der Tim dazwischen gesprungen und hat einen Personality-CAE mit dir gemacht.
Sorry.
Ja, nein, das ist überhaupt nicht sorry, dass so Gelegenheiten, wenn man so tolle Gästen, die bleiben halt nicht lange unentdeckt. Ne? Und wir haben das natürlich gehört und deswegen wissen wir auch, dass wir so ein komplementäres Sendung machen können. Also ganz, ganz viele Sachen, die zu dir gehören und wichtig sind, die müsst ihr in CRE 212, wie hießen die Folge, weißt du das noch?
Saudi-Arabien einfach.
Einfach nur Saudi-Arabien. Genau. Nachhören, das ist total interessant, weil es geht sehr stark auch um das Leben im arabischen, im islamischen Raum. Mhm. Gar nicht mal nur um deinen Aufenthalt in Saudi-Arabien, sondern du warst ja vorher auch schon in anderen Ländern dort unterwegs. Und wir hier beim Picknick am Wegesrand haben ja uns so als Einstieg überlegt, immer mit so einem Science-Fiction-Thema anzufangen und über diesen Einstieg gewissermaßen die Gästinnen zu knacken oder irgendwie was zu erfahren, was darüber hinaus auch von allgemeinem Interesse ist. Und als ich das auch in, da ich dir auf Twitter folge, habe ich öfters mal so ein paar Sachen mitbekommen und ein Tweet von dir hat mich besonders beeindruckt. Da hast du erzählt, du wärst bei irgendeinem Stammesfürsten im Zelt empfangen worden und dann hat er von Lawrence von Arabien erzählt.
Da muss ich jetzt hart zurück überlegen, das ist schon richtig lange her. Das war auch gar nicht im Zelt und es war auch kein Stammesfürst.
So habe ich mir das vorgestellt. Nein, du hast das bestimmt auch nicht so gesagt.
Ich habe es auch nicht so geschrieben. Nee,
ja,
aber
genau. Ich habe das aber so.
Aber ich erinnere mich jetzt, wen du meinst und wann das war. Das war 2014 noch. Das war kurz nachdem ich angekommen war in Saudi-Arabien. Mhm. Das war ganz verrückt. Ich kannte da noch nicht so viele Leute und wie das so ist, wenn man noch nicht so viele Leute kennt und man läuft irgendjemandem über den Weg und die laden einen ein, komm doch mal irgendwo mit hin und dann schlägt man zu, weil man sonst eh nichts zu tun hat. Und aufgrund von verrückten Verwicklungen war ich an eine Clique geraten von jungen Stewardessen, die da leben in einem Compound in Saudi-Arabien und die hatten so eine Italienerin, die so ein bisschen begluckt hat und es gab einen libanesischen Hochstapler, der auch zu dieser Clique gehört hat, der sich zwischendurch schon mal als irischer Generalkonsul ausgegeben hat. Also so eine ganz verrückte Gruppe von Leuten und an einem Abend haben die gesagt, wir sind wohl zum Essen eingeladen, komm doch mit.
Ja.
Und das war bei einem sehr, sehr alten Saudi, der war auf jeden Fall über 80 und hat in so einer riesigen Villa gelebt. Ich habe mehrmals, war ich so bei alten, also bei alteingesessenen Familien zu Besuch, die in so riesigen Häusern gelebt haben, wo einem wirklich die Kinnlade aufgefallen ist, wenn man reingegangen ist, weil man kann sich das schwer vorstellen, also man denkt jetzt, bestimmt sind die Leute total reich. Also ihr denkt das jetzt, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr denkt, wow, ich gehe in so eine Villa rein. Ja, die Leute sind auch mega reich, aber die Art, wie das dann da aussieht da drinnen, ist dann doch sehr überraschend, weil das häufig aussieht wie so ein bisschen wie historische Kunstmuseen. Also weil die Leute so ganz krasse Kunst gesammelt haben und dann gibt's da so holzvertäfelte Paneele und riesige Kronleuchter und ganz, ganz viel Kunst einfach. Also so arabische, islamische Kunst. Mega schön, total krass. Und er hatte also alleine gewohnt mit seinen Hausangestellten. Und irgendwie, ich lief da so rum mit weit aufgerissenem Mund, weil ich es überhaupt nicht fassen konnte und unterhielt mich dann mit ihm. Und er war auch sehr gebildet. Und ich glaube, er war in Beirut zur American University gegangen oder so. Also, er sprach,
also auf Englisch.
Ja, er sprach perfekt Englisch. Mhm. Er sprach auch perfekt Französisch. Ich glaube, Italienisch konnte er auch noch. Und dann irgendwie guckte ich die alten Schwarz-Weiß-Fotos an, die da auf den Kommoden waren und auf dem Flügel und fragte, wer die Leute sind. Und dann sagte er, ja, das ist zum Beispiel mein Vater und der war halt wahnsinnig reich. Also ursprünglich kam die Familie eben aus dem Libanon und lebte jetzt schon seit vielen Jahrzehnten in Jeddah. Und sagt, ja, mein Vater, der war dieser Großhändler, ich weiß gar nicht mehr, womit er gehandelt hat, aber muss einer der reichsten Männer des Libanons gewesen sein, vor ungefähr 100 Jahren oder noch viel mehr. Und sagt, ja, und unter anderem war der auch mit Lawrence von Arabien befreundet. Und da ist sozusagen mein Gehirn implodiert, weil ich dachte, so, ich treffe jemanden, dessen... Ja. Also er hat dann auch noch mit vielen anderen historischen Personen gesprochen, die sein Vater kannte oder die er kannte. Aber das war so der Moment, da dachte ich so, wow, ich habe jemanden getroffen, dessen Vater mit Lawrence von Arabien bekannt und befreundet war und mit dem Handel getrieben hat. Oder keine Ahnung, irgendwie haben die unter einer Decke gesteckt.
Und erst durch deinen Tweet habe ich eigentlich... Also ist mir wirklich bewusst geworden, dass es diesen Typen überhaupt gab, weil vorher dachte ich,
ja, voll. Ach, du dachtest, das ist eine fiktive Figur.
Jetzt,
warte, ich springe mal ein. Also ich dachte das bis vor kurzem, bis ich ein Feature auf Deutschlandradio gehört habe. Ich dachte wirklich, das sei, ja, ganz ehrlich. Also ich gebe ja auch gerne Bildungslücken zu. Ja. Und für mich war Lawrence von Arabien einfach ein Hollywood-Schinken. Und erst als ich das gehört habe, dachte ich so, krass, ja, nein, ja, genau, den gab es wirklich. Und dann ging das anscheinend ähnlich.
Ja, so als würde man sagen, Tarzan, das war halt wirklich Lord Greystoke. Ja, das liegt auf dessen Schloss, kann man ja noch besuchen. Wusstest du das nicht? Der ist dann noch später, was weiß ich, hat noch viele Kinder gehabt, es war halt eine schwierige Jugend im Dschungel, aber die 70 Jahre danach oder die 60 Jahre danach, die er in London verbracht hat, die sind halt nie so dokumentiert worden. Also, hätte jetzt ja auch sein können. Und nee, ich wusste es deswegen, weil ich doch mich für Motorräder interessiere und ich weiß,
dass... Der war ja ein krasser Motorradfahrer. Der ist doch sogar beim Motorradunfall gestorben, war das nicht so?
Er ist
später in England?
Er ist einer der Kunden gewesen, hatte 7 Buffs und die Buffs sind so die Rolls-Royce der Motorräder. Die sind eigentlich dann auch durch ihn auch so richtig berühmt geworden und gelten heute so als Sammlermaschinen. Und er ist... infolge eines Motorradunfalls gestorben, weil mit heutigen medizinischen Mitteln hätte er nie sterben müssen. Der ist, glaube ich, dann am Wundbrand oder sowas gestorben. Okay. Also gar, der hatte natürlich wahrscheinlich offene Knochenbrüche. Ja. Die wurden dann wurde er da, was weiß ich, erstmal 3 Tage auf dem Land irgendwie von so einem Quacksalber kuriert und dann hatte sich alles entzündet, dann ist er gestorben.
Also ja, das ist so, wenn man sich überlegt, was er alles überlebt hat vorher.
Ja, ja.
Wie er irgendwie durch die Wüste geritten ist und irgendwelche absurden Schlachten geschlagen hat.
Genau. Und er ist auch da ganz normal lang gefahren und dann war, was weiß ich, ein Heuschober im Weg oder irgend sowas. Und dann ist er quasi ausgewichen und natürlich bei der Flucht ins Gelände unglücklich gelandet, glaube ich.
Tragisch.
Ja.
Tragische Figur.
Genau. Und da ist mir also, habe ich überlegt, Mensch, dann Miriam, die wollen wir unbedingt als Gästin haben mit so viel historischen und kulturell interessanten Wissen und Erfahrungen. Und dann war für mich natürlich klar, wie können wir das matchen, so damit das hier in unser Format passt. Und dann bin ich auf den Wüstenplaneten gekommen, auf Dune. Und ich habe euch gesagt, schaut euch den Film an.
Und wir haben es sogar gemacht.
Ja. Ich habe abgebrochen.
Und ich habe ihn gar nicht gesehen, weil ich habe ihn halt vor vielen Jahren gesehen.
Also, hast du ihn schon insgesamt 20 Mal gesehen?
Nein, vielleicht ein oder zweimal. Ja. Und was hat euch denn gefallen an dem Film?
Also, erstmal so ein Grundeindruck. Ich habe da vorhin noch drüber nachgedacht, denn ich habe ihn ja vorhin erst gesehen.
Ja.
Mir ist dann aufgefallen, dass das so ein Film ist, der für mich in die Kategorie gehört, wie auch zum Beispiel das Fünfte Element oder Jurassic Park oder so. Filme, die als so total als Klassiker gelten, wo ich auch schon oft von gehört habe, dass es diesen Film gibt. Und tralala, so ein großer Klassiker, Sci-Fi-Schinken. Die ich aber gucke lange, lange nachdem sie ihre populäre eigentliche Zeit hatten und dass ich ein bisschen Schwierigkeiten habe, immer das nachzuvollziehen. Also ich versuche mich dann in den Gedanken der Menschen reinzuversetzen, die damals ins Kino gegangen sind und total begeistert und überwältigt waren, weil das Visuals waren, die sie noch nie gesehen haben und diese Geschichte und diese krassen Sandwürmer und so. Und ich gucke mir das an und denke so, okay, die Visual Effects sind für damalige Zeiten jetzt nicht so schlecht gewesen, aber so die Figuren und die Geschichten, die erzählt werden, ich habe vorhin auch wieder drüber nachgedacht, ich habe gedacht so, da habe ich jetzt doch ein bisschen andere Ansprüche dran, so. Also diese ganze Story mit diesem Auserwählten und der Helden, also ich meine, die Hollywood-Blockbuster heute, die erzählen im Prinzip die gleichen langweiligen Stories auch immer noch, aber irgendwie, ich fand es interessant, ich war dankbar dafür, dass ich jetzt wegen dir den Anlass hatte, den mal gesehen zu haben.
Das ist ja eine glückliche Fügung, dass du mir jetzt nicht die Rechnung präsentierst, dass ich die Lebenszeit entzogen habe.
Nein, nein, au contraire. Also es war schon interessant. Jetzt habe ich das mal erledigt, sonst hätte ich wahrscheinlich keinen Anlass dazu gehabt. aber er ist jetzt nicht mein neuer Lieblingsfilm. Also ja. Es gibt bestimmt interessante Dinge, über die wir reden können, aber...
Ich wollte eigentlich auch nur auf den Film hinaus, weil das ist so eine Art Schnelldurchlauf in dieses Universum vom Wüstenplaneten. Und darum ging es mir eigentlich mehr um die Ideen, die da in der Romanvorlage zumindest der ersten Trilogie von Frank Herbert, der hat den ersten Roman geschrieben, 65, dann ist er, ich glaube, oder 66, 67, auf jeden Fall hat er dann alles abgeräumt, was es damals so in der Science Fiction so an Preisen gab. Und dann kam, glaube ich, 73 oder 72 der zweite Band und irgendwie Ende des 70er oder Anfang der 80er Jahre, weiß ich gar nicht mehr, 77, 78, glaube ich, der dritte. Und dann war das ein großer Erfolg und nachdem das dann auch verfilmt wurde, hat er dann auch noch vierten, fünften und sechsten Teil. Die Bücher wurden immer schmaler.
Dann ist er gestorben.
Ja, und jetzt gibt es also Nachlasswalter, seinen Sohn, der schreibt da auch weiter dran. Und das ist, ich glaube, so die Wucht des ersten Aufschlags, den erreicht er nicht mehr. Und ich weiß noch, ich habe mir diesen, ich glaube, 700 Seiten Roman, da Heine Science Fiction, so in der Aufmachung, wie hier die Enzyklopädie bei uns jetzt vor uns liegt. Und ich weiß, ich habe das im Urlaub gelesen und ich war zu zwei Drittel durch und dachte, jetzt müsste es mal losgehen. Also es war total interessant.
Also nicht im Lexikon, ne?
Der Roman.
Ja, der Roman. Das war total interessant.
Und dann dachtest du, jetzt müsstest du
aber losgehen. Es waren so, ich guckte dann auf einmal, oh, jetzt sind ja von den 600 Seiten jetzt plus, was weiß ich, so ein bisschen Glossar und sonst was, jetzt sind ja schon drei Viertel vergangen. Wann geht denn jetzt die Handlung los?
Also ähnlich ging es mir beim Film auch. Also der ist ja auch etwas über zwei Stunden lang. Ja. Und nach einer Stunde dachte ich so, okay, jetzt haben sie endlich established, wer die ganzen Leute sind und was eigentlich der Grundkonflikt ist. Und jetzt kommt ja vielleicht mal ein bisschen Handlung.
Und das ist das Problem des Films, dass sie, es gibt wohl eine ursprüngliche oder ich sag mal vom Regisseur David Lynch favorisierte Fassung, die ist irgendwie dreieinhalb Stunden und ich vermute mal, dass die auch halbwegs dem Stoff gerecht wird. Und meine erste, als ich den damals gesehen habe, wirklich, als er in die Kinos kam, quasi so Startwochenende, und da war auch niemand begeistert. Der Film, der war zwei Wochen in den Kinos, also in den großen Sälen, dann ist er schnell durchgereicht, nach sechs Wochen war der weg. Interessiert war jetzt auch nicht wie Star Wars und Wüstenplanet, das kannten zwar die Science-Fiction-Fans, das ist aber jetzt nicht wie Herr der Ringe, dass du eine Millionenpublikum von Begeisterten...
Ja, Leute, die Jahrzehnte darauf gewartet haben, dass es endlich verfilmt.
Nee, das war es nicht, sondern es war immer so die Geschichte, okay, bei Star Wars haben sie uns schon die Wüste geklaut, jetzt machen wir das mal wieder richtig, ne? Und zeigen mal, wo der Hammer hängt. Und es hat dann nicht geklappt. Und das Lustige ist halt, dass David Lynch es gelungen ist, so viel von seiner David Lynch-Artigkeit in diesen Film hineinzuschmuggeln, weswegen er so spannend ist. Und der funktioniert eigentlich als Persiflage und Dekonstruktion, als ich diese komische Idealfamilie der Atreides gesehen habe im Film, da habe ich mich so verarscht gefühlt und habe das erst später verstanden, als ich Blue Velvet oder Twin Peaks gesehen habe, dass ich dieses Thema von David Lynch irgendwie so die Familie als Ideal, dass die Fassade so glänzend ist und dass dahinter aber das nackte Grauen wohnt, ne? Das ist sein Ding. Und das hat also seine Leidenschaften da so reingeschmuggelt. Und das hat dem Film irgendwie, also für mich so als junger Mensch, Teenager, keine Ahnung, also ich habe den gar nicht verstanden. Und ich fühlte mich eigentlich beleidigt von dem Film.
Aber ehrlich gesagt, selbst mit dem Wissen jetzt, wo du das sagst, dass das irgendwie eins der tiefen Themen ist, die David Lynch gerne überall mit reinschummelt, und auch mit viel gutem Willen finde ich es schwer, das zu sehen. Ich habe den ja jetzt gerade gesehen. Und diese Familie, die da auftritt, also überhaupt diese Figuren und dann die Antagonisten, die sind halt alle so holzschnittartig.
Ja, genau.
Ich habe mir ganz viele Zitate aufgeschrieben, wo man irgendwie dann nochmal aufs Brot geschmiert bekommt, warum er ein besonders guter Mensch ist. Und irgendwie, die Spice-Maschine ist ihm nicht wichtig. Hauptsache, die Leben von all seinen Leuten werden gerettet. Und dann eine halbe Stunde später tritt der Antagonist auf, der sagt so, schont sie nicht. Das ist mir egal, wie viele Menschenleben draufgehen. Ich denke so, oh,
aber,
come on.
Aber der Baron Harkon bringt mir diesen fetten, fliegenden Mann. Also, weißt du, dein Bösewicht, sowas ist so schön. Also Gerd Fröbe hätte den auch gut spielen können.
Aber
ne?
Ist das nicht uninteressant, weil es so einfach ist?
Ja, aber...
Ich habe den angefangen zu gucken und dachte wieder so, boah, ein Filmvorschlag von Gregor. Nachdem ich das letzte Mal ja...
Ja, okay, also...
Das letzte Mal, was haben wir das letzte Mal geguckt?
Fifty
Shade of Grey.
Ja.
Aber das haben wir beide geguckt. Aber Tatsache habe ich den durchgehalten, ist mir aufgefallen. Ich weiß nicht, was du über mich sagst, dass ich Fifty Shade of Grey durchhalte, aber Dune nicht. Nein, aber der Film hat mich erinnert an dein Faible für Star Wars, weil ich finde, dass es einen ähnlichen Klamauk- und Überzeichnungscharakter hat wie Star Wars. Mhm. Und ich wieder mir die Frage gestellt hat, ob ich das als Science-Fiction gelten lasse, den Film. Und ich würde es eher nicht als Science-Fiction bezeichnen, zumindest nicht meine Auffassung von Science-Fiction. Und auch die beiden Lexika, die hier liegen, sehen eher aus wie Perry Rodan-Lexika.
Das,
das ist so, kommt total in diese Ecke. Also daher verstehe ich das auch. Als ich den angefangen habe zu gucken, also erst war lustig, ich habe den auf Amazon hier so ausgeliehen und es war lustig, da stand Erscheinungsdatum 2009. Ich dachte so, krass, echt, ist ja nicht mal 10 Jahre alt, der Film. Und hab den so angefangen
zu gucken. Hast du auch den richtigen gesehen?
Ja, ja, ich hab den so angefangen zu gucken, dachte ich, Patrick Stewart hat sich aber echt gut gehalten. und dann habe ich aber irgendwas stimmt hier nicht. Und dann hat sich rausgestellt, die haben halt als Erscheinungsdatum des DVD-Releases da reingepackt. Das war aber total verwirrend, ja. Also er ist natürlich nicht von 2009 und habe aber relativ schnell, als ich ihn geguckt habe, gedacht, lustigerweise, weil wir schon drüber gesprochen haben, gleich kommt Lawrence von Arabien hier durchs Bild geritten.
Ja.
Ja? So, also ich habe wirklich darauf gewartet, dass das so, das passte so von der Ästhetik her, war das genau so ein Hollywood-Schinken, das hätte auch also so Lawrence von Arabien sein können. Und dann habe ich wiederum gut verstanden, deine Filmauswahl.
Ja, aber das war jetzt kein Endorsement für diesen Film, sondern das nochmal, der Film war, bevor ich euch sage, ja, für die unsere Sendung, lest doch bitte 3 fette Bücher, also 2000 Seiten, da ist es irgendwie besser.
Du musst dich nicht entschuldigen für Filme.
Nein, der Film ist grandios, also der ist grandios gescheitert, aber jemand musste es mal tun und es hat David Lynch hat noch das Beste daraus gemacht, weil er hat diesen Film benutzt wie so ein Trampolin. Also er ist quasi, hat es als Sprungbrett für seine Karriere benutzt und wirklich problematisch waren die Produzenten dran, also die italienischen Produzenten De Laurentiis, die haben nämlich, ich glaube damals 100 Millionen,
ist ja unvorstellbar.
Das war 1983, also das ist wie jetzt 600 Millionen Euro oder Dollar in einen Film zu schicken.
Absurder Production Value.
Ja, weil alle Freeman Distill-Anzüge sind aus Leder maßgeschneidert und handgefertigt. Die haben, ich glaube, 1500 oder mindestens mehrere hundert von diesen Anzügen gefertigt, weil sie dieses Gefühl haben wollten, natürlich sieht man die nicht, aber man weiß und die Schauspieler wissen, dass es echtes Leder ist und dann bewegen die sich anders. Also da ist unglaublich viel reingeflossen und aber er ist kein Mainstream-Film, weil David Lynch, der verarscht den Mainstream. Ich meine, überlegt mal, das ist 1983 und dann die Bösen, das ist so eine Sado-Homo-Sado-Maso-Welt. Ja?
Ja, dann heißt der Bösewicht auch noch Wladimir. Das ist mir auch aufgefallen.
Ja, der ist dann auch noch Wladimir und dann holt er sich so kleine Luststerbe-Jungs, wo er den Herzstecker nimmt und dann, man will es gar nicht genau wissen, was der Herzstecker ist. Das kommt ja alles nicht im Buch vor. Das gibt's nicht. Auch das kleine Mause,
was sie da trinken, diese Drinks.
trinken sie so ein Teil, wo halt erstmal so eine Maus zerquetscht wird und dann wird irgendwie so kommt so ein ekliger Schwarz. Das ist alles reines David Lynch-Tum. Das ist in der Vorlage überhaupt nicht drin. Und auch, dass das jetzt so eine Art, wie so ein sadistisches Panoptikum Gefängnis ist, wo der fliegende Baron immer so drüber streicht und die ganzen Sklaven da so leben. Das ist alles seine Idee, aber die ist so kongenial, weil er dadurch, dass er die Harkonnen so böse zeichnet und dann auch quasi so über dieses Ding quasi so komplett sexuell pervertierte Dinge ins Mainstream-Kino reinschmuggeln konnte, weil er sagt, ja, wir müssen doch irgendwie zeigen, dass das Böses. Wir können ja nicht wie bei Star Wars einfach einen bösen Mann in einen schwarzen Helm stecken. Das glaubt heute niemand mehr. Das ist doch Kinderkram. Wir machen das in echt. Und so bösartig die Harkonnen sind, so gut und klischeehaft edel, taucht dann die das Gegenhaus der Atreides auf. Und wenn die da so auftauchen und die Haare wehen, das ist nur Kitsch. Das ist reinster Kitsch. Und das weiß der, und das wollte der. Und das hat auch jeder gesehen. Ich fand es furchtbar. Ich habe mich so geärgert. Und aber ich finde, der Film gewinnt mit der Zeit. Erst vom zum Beispiel wollten sie vom Design einfach her neue Wege gehen, dass dieses Imperium ausgerechnet aussieht wie so wilhelminischer Kitsch.
Ja, das mir auch aufgefallen. Ich dachte, das sieht alles wie Kaiserzeit aus, genau. Irgendwie vor Erster Weltkrieg. Ja, diese Uniformen, die anhaben und dass alle solche Orden tragen. Ich fand das so vom Style her so eine komische Mischung. So die Kostüme waren eben so Kaiserzeit. Mhm. Dann teilweise sehen die Armaturen und alles von innen sieht so ein bisschen nach Steampunk aus.
Genau. Und das ist dann ja auch wieder Lawrence von Arabiens große Zeit.
Ja, aber dann haben sie auch Computer, mit denen sie reden und sich Bilder und Filme darauf angucken. Und das fand ich dann wieder relativ visionär für 84 oder so.
Obwohl ja Computer eigentlich verboten sind in der Welt. Sie haben ja diese Mentaten, die haben so ganz viele Haare und die roten Lippen, weil sie so viel Spice essen. Mhm. Und toll finde ich, ich hatte es in den Anmerkungen geschrieben, also die Idee ist, künstliche Intelligenz ist eine Verhöhnung der menschlichen Intelligenz und deswegen wird die abgeschafft und gibt es nicht mehr. Und das ist also so eines dieser Basisprinzipien dieses Universums. Und aber ist es nicht, jetzt muss ich nochmal auf den Film, ist es nicht so toll, der Auftritt von Sting als Bösewicht? Hast du noch diese letzte hast du so weit durchgehalten, wo es noch so ein Endkampf mit so Messern zwischen Paul und...
Aber Sting habe ich viel gesehen, auf jeden Fall. Ja. Der wirkte in sich stimmig, optisch. Ja.
Also ich finde, da sind ein paar tolle Dinge dabei und auch diese ersten Computeranimationen, die für die Firmen Schutzschirme benutzt werden, die wirken, finde ich, auch heute noch irgendwie cool.
Die haben so eine Minecraft-Optik.
Absolute Low-Poly-Dinger, aber man hat sofort die Idee, das ist ein Schutzschirm. Und die gibt es so als Individualschirm, da sehen die wirklich aus wie so kleine Minecraft-Männchen. Und dahinter so ganz verschwommen ist dann die Figur. Also finde ich irgendwie toll. Und ich finde, der Film ist also auf halber Strecke irgendwo krepiert. Und dann, wo ich den Film richtig hasse, so abgrundtief hasse, ist, der hat ja einen ganz normalen Soundtrack, so mit großer Orchestermusik. Und dann in dem Moment, wo Paul Atreides als der Kwisatz Haderach und Herrscher des Universums anfängt, den Wurm zu besteigen und dann da oben mit so einem Enterhaken zu...
Kommen da nicht die E-Gitarren?
Dann kommen die E-Gitarren. Und das ist so ein Stilbruch. Und das sind die E-Gitarren von Toto oder Poco, irgendeine so eine Schweine 70er Jahre Rockband aus den USA. Und das ist so eklig und zeitgenössisch. Das ist so ein bisschen, wie ich diesen Star Trek Beyond in dem Moment nicht sehen konnte, wo sie Sabotage von den Beastie Boys darunter gemischt haben.
Also das mit der Musik hat mich jetzt weniger gestört, als dass ich einfach die Story total Bananas fand. Also jeder neue Twist, dachte ich wieder so, nee, also das ist jetzt wirklich zu blöd. Also einige von den Sachen sind schon einfach auch ich lasse mich gerne auf Filme ein, die anders sind. Ja. Ja? Ich gucke auch gerne irgendwelche, zum Beispiel chinesischen Schinken, wo im ganzen Film insgesamt 3 Sätze gesagt werden oder so und ansonsten sehr lange Einstellungen von wehenden Birkenwäldern sind oder so. Da habe ich kein Problem mit, aber ich fand es auch relativ schwierig, dass die irgendwie ständig dass die Gedanken, die inneren Monologe durch diese Flüsterstimmen dargestellt werden. Also das fand ich schon ein bisschen albern und dann auch alles, was so an Drama passiert, fand ich sehr over the top. Und dann eben diese Stelle, dann ist er da bei denen und dann sagt er plötzlich so, dann wacht er eines Tages auf und sagt, ich muss den Wurm reiten, denn sonst ist mein Leben vorbei. Ich muss den Wurm reiten, um die Rolle zu erfüllen, die ich in diesem Universum habe. Und ich dachte so, come on, not really. Und dann irgendwie nochmal 15 Minuten später passiert das gleiche nochmal so, ich muss das Wasser des Lebens trinken. Und wundert sich aber auch keiner. Alle so, ja, na klar muss er das jetzt machen. Und das ehrlich gesagt hatte ich mit diesen Story-Plot-Points mehr Schwierigkeiten, als damit, dass plötzlich E-Gitarren kam.
Ja, du hast ja voll recht. Bei mir war es ja nun so, dass ich wusste, das ist jetzt nur eine Art Schnelldurchlauf durch einen 600-Seiten-Roman, der sich 400 Seiten Zeit nimmt und vor allen Dingen jedes Kapitel wird eingeleitet durch irgendeine pseudo-historische Quelle. Mhm. Das heißt, du bist von Anfang an, wenn du liest, hast du schon dieses Gefühl, dass du in ein unglaublich reiches Universum hineinblickst und es sind die Chroniken des Hauses Atreides und dann am Anfang. Und da das wirklich 20, also du bist schon voll drin und merkst, es ist eine gewaltige Geschichte, und die ganzen Hintergründe, warum jetzt das Wasser des Lebens, was hat das mit dem Wurm zu tun und
wird ja im Film alles nicht erklärt. Ich habe das auch nachgelesen in der Wikipedia, dass halt diese ganzen Background-Sachen nicht so stark ausgeführt werden, dass die entweder gar nicht erklärt werden oder auch weggeschnitten sind oder so. Und das erklärt vieles, weil ich ganz häufig dachte so, was ist das für eine Story? Ja. Also mir, ganz viele Sachen werden nicht erklärt. Ich dachte so, was soll das? Warum wird da jetzt die kleine Schwester als Überwesen eingeführt und dann sagt sie 3 Sätze und geht wieder? Ja. Also das hätte mich interessiert. So, was ist mit dieser kleinen Schwester? Was bedeutet das? Was ist mit diesem komischen Frauenkonvent, der auftritt? Warum nennen die sich gegenseitig Hexen? Was können die eigentlich? Warum nutzen die nicht viel häufiger ihre Kräfte, wenn sie da irgendwelche tollen Kräfte haben? Was soll das alles? Was soll das mit der Prophezeiung und diesem ganzen? Genau. Und das wird dann so angerissen und dann wird es wieder liegen gelassen. Und dann, warum hast du eigentlich abgebrochen?
Ich habe wirklich abgebrochen, weil ich weiß nicht, mich hat diese klamaukige Ästhetik einfach genervt. Mhm. Also dieses übersteuerte, grinsende. Ich hatte irgendwie so, ich dachte so, boah, nee. Also ich habe auch, weiß nicht, 1,5 Stunden oder so geguckt, ich habe jetzt nicht nach einer Viertelstunde ausgemacht. Ich habe aber dann, weil ich hatte ja am Anfang halt diesen Impuls, gleich kommt Lawrence von Arabien reingeritten, habe ich dann einfach auf die Blöde gegoogelt, nach Dune und Lawrence von Arabien. Mhm. Und Tatsache gibt's die Fantheorie, dass der Protagonist des Films eigentlich Lawrence von Arabien ist. Und dann gibt's auch eine ganze Bullet-Point-Liste von Ähnlichkeiten, die ich jetzt nicht im Kopf habe, aber es gibt doch viele Ähnlichkeiten. Also das ist ja dann auch nicht so sehr dem Film, gar nicht so sehr der Film, sondern eher der Plot des Buches. Und ich glaube, es ist auch gar nicht so von der Hand zu weisen.
Ne? Nee. Den Gedanken hatte ich auf jeden Fall auch, als ich das gesehen habe.
Ja, also wenn man mal die Analogien so nimmt, das wäre ja ganz interessant, hatte das ja auch schon so ein bisschen euch mal so rübergesteckt. Also das Imperium wäre dann das britische Empire. Mhm, genau. Und das hat seine Interessen dann irgendwo im Zeitalter hier Ende 19. Jahrhundert, so in diesem großen imperialistischen, wem gehört die Welt, Rattenrennen, sich da dann irgendwo da stark engagiert. Dann kam auf einmal das Öl. Also das Öl wurde so, wann wurde das so richtig interessant? Auch wahrscheinlich erst so im Zuge des Ersten Weltkriegs wahrscheinlich.
Ja, 30er, 40er Jahre.
Ja, sogar später sogar. Später, ja, genau. Und dann, dass man das Spice ist das neue Öl, ne? Diese Analogie ist schon ziemlich klar. Mhm. Und dann auch, dass das Öl irgendwo herkommt und das ist ja quasi, da waren mal Wälder und das ist so ein Jahrhundert oder Millionen Entwicklung, dass dann daraus dann entsprechend da dieses Erdöl wird. Das geht ein bisschen schneller bei dem ökologischen System, das da auf Arrakis, dem Wüstenplaneten, passiert. Aber auf jeden Fall, dieses ganze Imperium braucht dieses Gewürz, Das ist so die Universaldroge, weil sowohl die interstellare Raumfahrt funktioniert nur dadurch, dass die Lotsen der Gilde, die haben ein Monopol, das wird auch so ganz ständisch mittelalterlich geprägt. Also du kannst nur mit dem Raumschiff fliegen, wenn das also so vom Gildenmeister der Träger ist. Und die haben da so ja komplett Drogen- und Spice-verseuchte Übermutanten. Und die tauchen ja auch im Film halt toll aus, weil das ist dann einfach, das ist ja eigentlich ein Mensch, aber der ist halt schon halb so ein Wurm, ne?
Und der, das sind diese Dinge, die wie Fische aussehen.
Ja, genau. Das ist aber von der Idee her, also rein genetisch ist das immer noch ein Mensch. Es gibt übrigens in diesem ganzen Universum jedenfalls die Würmer vielleicht schon, aber ansonsten gibt es keine Fremdlebewesen. Das finde ich auch eine interessante Setzung. Also es gibt keine andere außerirdische Spezies. Also außer vielleicht, wie gesagt, so Botanik und ein paar andere Sachen, aber keine. Dieses Universum ist eigentlich komplett leer und die Menschheit muss sich da drin verteilen. Und ist eigentlich so ein bisschen traurig, ja, weil die entdecken ja nichts.
Ha, Moment, es gibt Hunde. Und Katzen und Kühe. Aber okay, das ist nochmal eine andere Sache. Aber jedenfalls hier Patrick Stewart, ja. So absurd. Die Atreides-Familie hat ja diesen, das ist kein Pudel, das ist ein Mops. Die haben diesen Mops und ständig haben diesen Mops dabei und dann stirbt irgendwie der Vater und bla bla. Und am Ende in der letzten Schlacht, das war wirklich, das hat allen nochmal die Krone aufgesetzt. Ja. In der allerletzten Schlacht, Patrick Stewart, um ihn herum die Soldaten und er stürmt irgendwie zum Angriff und er hat diesen Mops auf dem Arm. Und, also wirklich.
Das ist Gott sei Dank ausgeblendet. Aber
vielleicht ist, also um nochmal darauf zurückzukommen, ja, warum ich ihn ausgemacht habe. Du hast vorhin gesagt, David Lynch verarscht den Zuschauer. Ja. Und ich glaube, dass das bei mir sehr früh angekommen ist. Ja. Und ich dachte, ja, ich muss mich nicht verarschen lassen. Ja.
Aber du schaust doch sonst immer die Trash-Filme.
Ja, ich war auch erstaunt. Aber ich dachte mir, ich lasse es jetzt auch mal zu und rede lieber drüber, warum ich ihn ausgemacht habe. Man muss ja auch mal seinem Impuls folgen.
Ja, ist auch sehr souverän.
Ja. Souveräner Medienkonsum.
Ja.
Für mich, ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch mit so hohen Erwartungen rangegangen oder so. Ich habe am Anfang, ich war noch voll so, oh ja, ich lasse mich da jetzt drauf ein und bestimmt gibt es da ganz tolle Analogien. Aber ja, ich habe, glaube ich, auf andere Analogien gewartet. Es geht ja irgendwie schon los mit dem Vorspann, dass so ein bisschen etabliert wird, wer diese Familien und diese Häuser sind und so. Und dann wird da gesagt, so Two Houses sind schon lange im Krieg. Und ich dachte sofort so, oh, jetzt wird es Shakespearean, ne? Ja. Romeo und Julia, zwei Häuser. Und ich dachte, oh, und der jugendliche Held verliebt sich dann bestimmt in eine andere. Dann kam das alles anders. Und dann geht es ja darum, dass der jugendliche Held irgendwie so die Hero's Journey macht. Irgendwie erst studiert er den Wüstenplaneten und dann reist er da wirklich hin. Und ich habe mir wirklich Mühe gegeben und dachte so, wow, das hat wirklich was mit mir zu tun, denn ich bin ja dann auch erst, habe ich das studiert und dann bin ich da hingefahren, habe diese Erfahrung gemacht und habe wirklich versucht, mich da so richtig reinfallen zu lassen. Und je mehr dieser Film lief, dachte ich so, nie.
Ja, aber stellt euch mal vor, mit dem Production Value eine Serie wie Game of Thrones und die in diesem Wüstenplaneten-Setting spielt, wo halt diese ganzen Details und diese vielen Zwischen, es ist wirklich so episch und es gab zu der Zeit einfach noch nicht die Möglichkeit, den Stoff so gut aufzubereiten. Ich bin mir sicher, da kommt noch mal jemand auf die Idee und wird sagen, jetzt machen wir, Wüstenplaneten ist so ein Ding wie Tarzan oder James Bond, das nach ein paar Jahren wird es da einfach mal wieder eine Neufassung geben, weil diese ursprüngliche Fassung, ich weiß nicht, ob ihr das Link gesehen habt, es gab halt in Mitte der 70er Jahre ja diesen Versuch von Jodorowsky und mit Möbius und vielen anderen Leuten, so diesen ganz großen Science-Fiction-Film zu machen. Und vor allen Dingen diese ganze Hippie und Drogen, also da es ja um die Droge ging, war das natürlich auch, dieser Roman ist halt so unglaublich anschlussfähig, weil er Mainstream Science Fiction, Military Science Fiction, aber eben auch, es geht um Drogen, ja.
Das habe ich übrigens gedacht, relativ am Ende des Filmes, wo er dann da plötzlich dann sich in den Gott verwandelt, der von allen angebetet wird und die plötzlich die Überfähigkeiten freispielt und dann plötzlich alles irgendwie blinkt und leuchtet, dachte ich so, ich glaube, man muss den Film auf LSD gucken.
Ja.
Weil irgendwie ständig blinkst es und dann gibt es irgendwie diese vibrierenden Geräusche und dann die Musik und dann, ich glaube, wenn man irgendwie auf Drogen ist, kann man den Film viel mehr appreciaten als wir das jetzt zum Beispiel getan.
Ja, wobei so diese ganzen Gewaltszenen auf Droge, ich weiß nicht, so dieser Wurm da rauskommt.
Und was du sagst, so, dass man das einfach nur noch mal ausführlicher und besser verfilmen muss, also zum Teil gehe ich mit, weil ich ja wie gesagt auch nachgelesen hatte auf der Wikipedia-Seite, ja, dass viele Hintergründe und Zusammenhänge nicht so ausführlich dargestellt werden. Also zum Beispiel, es gibt da ja diesen Verräter. Es wird überhaupt nicht erklärt, was er eigentlich seine Motivation ist. Er erzählt das irgendwie mal, aber es ist offensichtlich, dass das nicht die wahre Story ist. Ja. Aber man erfährt nie, was die wahre Story ist. Warum entschließt er sich, die Familie zu verraten? Ja. Und warum, obwohl er sie verrät, hilft er dann denen trotzdem zu fliehen und rüstet die aus? Und das wird alles nicht erklärt. Also das, okay, wenn man das jetzt irgendwie toll mit einer 10-stündigen Serie verfilmt, kann ich mir schon vorstellen, dass das ein bisschen besser wäre. Aber trotzdem müssten dann die Figuren immer noch interessanter sein. Also die dürften halt nicht so holzschnittartig gut und böse sein. Und der Held dürfte nicht eines Tages aufwachen und sagen, oh, ich muss mich jetzt auf den Weg machen.
Nee, der Held ist aber auch wirklich, also er ist schon ein Gefäß. Also das ist auch so dieser typische Held, der einfach ziemlich naiv herumläuft und die gesamte Welt schüttet quasi in diesen Naivling ihr Wissen. Also das ist aber eine gültige dramaturgische Formel, dass du quasi so einen Naivling wie den Simplicissimus zum Beispiel lässt du durch die Welt laufen und durch den als Protagonisten ist er auch die Identifikationsfigur, mit der wir auf einmal diese Welt verstehen lernen. Und er ist halt, genau, er hat das irgendwie studiert und ist der Erste, der mit einer gewissen Sensibilität dann auf die Freeman ankommt. Er macht dann auch, es gibt dann irgendeine Geschichte, genau einer von den Freeman, der spuckt irgendwie auf den Schreibtisch und alle denken, das wäre jetzt eine Beleidigung, dabei ist es die höchste Auszeichnung, die ein Freeman machen kann, weil das alles ja nur um Wasser geht, also die kein Tropfen Wasser darf ja verschwendet werden. Und also das zu geben und einzig Paul weiß das dann und rettet die Situation, dass er dann quasi sagt, ja. Und dadurch weiß er halt dieses Verständnis und bringt uns mit und wir lernen halt dann immer mehr und mehr. Und dann kommen natürlich so ein paar Sachen, dass ich glaube, weil er ja der Auserwählte, der Kwisatz Haderach ist, das Endprodukt einer genetischen Zuchtreihe, das über Jahrtausende von dem von der Bene Gesserit-Gilde quasi so durch diese Genealogien der Herrscherhäuser durchgeschleust ist. Und nur am letzten Punkt ist es halt die Liebe von Jessica, die ja zu den Bene Gesserit gehört. Und die ist ja auch nur eine Konkubine, ist ja keine Frau von Stand. Und die, obwohl ihr Hexentum es ja wahrscheinlich ermöglicht hätte, ich glaube, sie sollte nämlich eine Frau gebären. Also das ist dann ja wahrscheinlich die Alia, aber die Erstgeborene hätte eine Frau sein sollen und aus irgendeinem Grund lässt sie aber den Paul erst gebären. Keine Ahnung, wahrscheinlich, weil aus Tradition, ich weiß
es nicht. Er hat sich das so gewünscht. Ja, genau. Er sagt das an einer Stelle, sie wird ja dann da zur Rede gestellt, warum das gemacht hat, und dann sagt sie, ich habe mir schon vor langer Zeit vorgenommen, das nicht zu bereuen und ich habe ihn so geliebt und es war ihm so wichtig und dann haben wir halt, dann war der Erstgeborene halt ein Sohn.
Und das ist natürlich ganz toll, weil das Jahrtausende Programm in dem letzten Moment aufgrund einer, einer Liebesaktion wird das quasi geht schief und nicht schief, weil dadurch durch durch diese Irrläuferaktion wird quasi das, was die sowieso sich erdacht hatten, glaube ich, ein oder zwei Generationen vor.
So ein bisschen Leonce und Lena-mäßig, ja? Also.
Ehrlich?
Leonce und Lena, das Theaterstück, da geht es halt darum, irgendwie die zwei Kinder, zwei große Häuser sollen aus politischen Gründen verheiratet werden und beide haben keine Lust und laufen weg und treffen sich zufällig im Wald und wissen nicht, wer der andere ist und verlieben sich. Und am Ende stellt sich raus, sie hätten sich
verheiratet sollen. Genau.
So. In dem Versuch zu verhindern, dass das passiert, was eigentlich passieren soll, passiert es doch.
Genau. Und da ist es dann ja auch wieder mit Ödipus und in diesen ganz großen Erzähltraditionen drin. Und ich finde das Universum schon spannend, vor allen Dingen mit seinen paar Setzungen, die ungewöhnlich sind. Also erstmal dieses starke Gilden- und so Mittelalter-Modell oder vielleicht sogar ein bisschen noch stärker, so eine Art Antike mit technischen Mitteln, gleichzeitig dann aber auch wiederum stark religiös. Ich habe mich immer beömmelt über die orange-katholische Bibel, wo ich dann, was haben denn die Holländer jetzt noch an der Bibel gemacht? Da habe ich aber noch nicht nachgeforscht, was da genau passiert ist. Dann Butlers Dschihad fand ich mal ganz gut. Also Dschihad war mir schon immer ein Begriff. Also auch wann kam so Dschihad eigentlich so auf? Ich glaube, Ende der 80er Jahre, so ein bisschen, ich glaube, mit der zweiten oder ersten Intifada, glaube ich.
Du meinst, dass Leute im Westen wissen, was Dschihad
ist? Ja, genau. Hm. Ja, dass das nicht mehr ein Begriff ist, den man ständig als Fremdwort rein. Nur ich kannte ihn halt schon durch die Lektüre vom Wüstenplaneten. Und so, dass ich dann auch nicht so erschreckt war, als das dann so hier angekommen ist. Hm. Ne? So, ja, Dschihad, klar. Wenn man was vorhat, dann macht man halt einen Dschihad. Das war mir schon klar. Und genau, dann dieser Maschinensturm, der dann dazu geführt hat, dass alles entsprechend mit Geisteskräften gemacht wird und dass es dann so ausgewählte Mentaten gibt, die quasi sowas wie lebende Computer sind. Und und dann dieses traurige Universum, das komplett leer ist. Das finde ich eigentlich noch so am faszinierendsten. Also man will ja eigentlich in den Weltraum, wie bei Star Trek, damit man ein paar Fremdwesen, damit man einfach was Neues sieht, oder? Stell dir mal vor, du kommst überall hin und es gibt nur Menschen. Also das würde mich ja auch fast religiös machen. Also wenn es jetzt...
Wenn es keine Menschen gibt?
Nein, wenn es keine anderen...
Das würde dich religiös machen?
Ja, das wäre ein ganz, ganz, schon ein ziemlich starker Hinweis, dass...
alles, was bedeutet. Also wenn du zu einem anderen Planeten fährst und die anderen Menschen...
Nicht,
also
irgendwelche Menschen nicht den ersten Planeten, aber ich meine, es gibt irgendwie ein paar hundert Milliarden Galaxien, die jeweils in etwa dann eine Billion Planeten haben. Davon ist auf jedem Hundertsten meinetwegen Leben möglich, aber nie hat sich ein höher entwickeltes Leben entwickelt. Und es gibt ja so eine Theorie, das nennt sich das anthropische Prinzip, das quasi mal die Wahrscheinlichkeiten herausrechnet, dass es überhaupt Leben wie den Menschen geben kann, der das Universum betrachtet. Mhm. Und das sieht dann natürlich, es sind dann ganz, ganz viele Unwahrscheinlichkeiten. Es gibt immer Milliarden von Möglichkeiten und immer nur die eine und dann wieder Milliarden von Möglichkeiten. Mhm. Und am Ende hast du eine mathematisch so Unwahrscheinlichkeit, dass es überhaupt so etwas wie den Menschen gibt, dass das dann quasi wie so ein indirekter Gottesbeweis ins Feld geführt wird. Ist aber so ein bisschen wie, du kannst natürlich ganz viel würfeln oder jede Schachpartie ist für sich genauso unwahrscheinlich, ja, weil es so viele Möglichkeiten gibt, dass wenn du vom Ende einer Schachpartie die zurückrechnest, dass diese Partie ist eigentlich ein Gotteswerk, weil überleg mal, aus so und so vielen Milliarden Möglichkeiten hat er diesen Zug gemacht. Den hätte er nur machen können, wenn er den vorher nicht gemacht hätte. Und dann kannst du also, wenn du vom Ende das hast, und ähnlich, könnte man auch sagen, die Schach wurde nur erfunden, damit ich diese Partie spiele. Ja? Mhm. Also ich glaube, das ist so ein bisschen falsch gedacht. Aber ich habe mich da noch nicht weiter mit erforscht. Aber so diese Idee, dass der Mensch im Universum ganz alleine wäre, die fände ich sehr, sehr traurig.
Also ich habe mich tatsächlich mit der Frage schon mehr beschäftigt.
Ja, erzähl mal.
Und ich fand das auch immer überzeugend, das Argument zu sagen, es ist einfach unwahrscheinlich, dass wir die Einzigen sind. Also einfach, es gibt so viele Planeten, das kann nicht sein. Und es gibt ein spannendes Gegenargument, das sagt, ja, es ist möglich auch, dass auf anderen Planeten Leben ist, aber man vergisst, wie alt das Universum ist und die Frage ist, ob das gleichzeitig stattfindet. Mhm. Und das finde ich, also wenn man es hört, sagt man, ja klar. Also die
oder
Frage
ob die sich ist, entwickeln lange, lange, nachdem wir schon
ja,
weg sind. Und
genau. Ja. Also ja, es gibt viele Planeten, es gibt ein riesiges Universum, aber es gibt auch einen sehr langen Zeitstrahl und die Unwahrscheinlichkeit ist vielleicht einfach die, dass zwei auf einem ähnlichen Entwicklungsstand seiende Zivilisationen aufeinandertreffen. Und das finde ich wiederum sehr, sehr schlüssig.
Und die anderen sind so weit fortentwickelt, die wollen sich mit irgendwelchen Blattläusen gar nicht unterhalten.
Ich muss jetzt noch unbedingt loswerden. Ja. Ich habe mich letztens einen Science-Fiction-Roman gelesen, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, da ging es aber um Dyson-Sphären. Mhm. Und Dyson-Sphären Das war ein Roman von einem Wissenschaftler, das ist blöd, dass mir der Name nicht einfällt. Das war alles sehr wissenschaftlich, also er hat lauter wissenschaftliche Theorien. Und letztens, ich erkläre euch, was das ist, eine Dyson-Sphäre, ging es darum, wie man jetzt nach Außerirdischen sucht. Und zwar nimmt man alte Aufnahmen vom Weltraum, also ein Team macht das, die nehmen alte Sternenaufnahmen und neue und gucken, ob Sterne verschwunden sind.
Ja.
Weil Sterne nicht verschwinden können, einfach so. Und die These ist, man sucht nach Dyson-Sphären. Eine Dyson-Sphäre ist, dass man um einen Stern drumherum, dass man den einpackt und als Kraftwerk benutzt. Und wenn eine Zivilisation dazu in der Lage wäre, hätte sie halt die beste aller Kraftwerke, die es gibt, und Sterne würden verschwinden. Und ich fand das so abgefahren, das halt erst in einem Science-Fiction-Roman zu lesen und dann zu finden, dass sich dann doch ernsthafte Wissenschaftler sagen, ey, warum nicht, ja, das ist also theoretisch, können wir uns das jetzt nicht vorstellen, das zu bauen, aber in, weiß nicht, 10.000 Jahren wäre das vielleicht möglich. Und jetzt suchen die Tatsache Sternkarten ab nach Sternen, die verschwunden sind, um dann zu gucken, sind die wirklich verschwunden, warum waren die früher auf Aufnahmen drauf, und dann über so einen verschwundenen Stern die These zu vertreten, da hat jemand einen Stern verpackt.
Was ich noch ganz interessant finde an der Stelle ist, dass man sich, das, was du eben meintest, dass die meisten Leute sich eben doch anderes Leben meistens so wie Menschen vorstellen. Ja. Meine Mutter hat das als Kind irgendwann mal zu mir gesagt, und ich fand das damals total mindblowing, wo sie meinte, ist dir schon mal aufgefallen, dass in den meisten Science-Fiction-Filmen und Büchern der Fehler begangen wird, dass die Außerirdischen Kopf und Augen und Arme und Beine haben und dann das Verrückte ist, dass sie drei Augen haben oder nur einen Arm oder einen ganz langen Hals oder irgendwas, aber sie sehen doch immer sehr humanoid aus.
Ja.
Und das aber ist eigentlich viel wahrscheinlicher, also das heißt viel wahrscheinlicher, aber dann habe ich mal drauf geachtet und dachte, das ist eigentlich viel interessanter, die Science-Fiction-Filme, wo das andere intelligente Wesen ein See ist, der irgendwie den Menschen des Raumschiffs, das da strandet, irgendwelche Halluzinationen suggeriert und sie checken das nicht, dass der See das denkende Lebewesen ist sozusagen oder irgendeine andere Form, die wir uns schwer vorstellen können, weil wir eben doch zu stark immer von uns selbst auf andere schließen.
Ja.
Sondern wenn es irgendwas gibt, was so denken kann wie wir, dann muss es ja wohl auch so aussehen wie wir. Mhm. So vaguely zumindest.
Ja.
Ja, sowas wäre schön gewesen in Dune. Also jetzt nicht im Film, sondern überhaupt im Roman. Also dass da, wie waren das in Solaris?
Genau, ich habe gerade an Solaris gedacht. Solaris ist das Beispiel, wo das gebrochen wird sozusagen, wo dann eben...
Das ist doch irgendwie, ich habe die Story...
Das ist, glaube ich, tatsächlich sogar ein See.
Genau, und der entschuldigt sich aber doch irgendwie, glaube ich.
Ich habe den Film nicht gesehen,
ich glaube, in Solaris... der denkt, der tut was Gutes, glaube ich.
Ich glaube, das sind Kontaktflächen. Der baut Schnittstellen.
Ja.
Und indem er quasi, also ich hab den Tarkovsky-Film natürlich gesehen, aber der ist ja so verrätselt, dass...
Schon wieder so ein Film, ja.
Ja. Und an das Buch habe ich mich noch nicht rangetraut, aber so wie ich interpretiert habe, liest er die Gedanken und Wünsche der Menschen aus.
Und baut dann die Halluzination dementsprechend.
Genau, und macht das ganz naiv und sagt, seine Frau ist verstorben, er wünscht sich nichts Sehnlicher. Wenn ich ihm jetzt quasi diesen Wunsch erfülle, dann ist das doch schon mal ein positiver Handschlag. Ne?
Und dadurch drehen die Leute dann durch, weil sie nicht mehr wissen, was real ist und was nicht.
Genau. Und ich glaube, bei Solaris ist es doch so, dass er quasi dann für ihn so ein kleines Habitat sogar baut, wo dann auf diesem endlosen Ozean quasi so eine kleine Verkrustung und da ist halt der Garten und so eine Idylle quasi so mal solange er erlebt, kann er das quasi so terraformen, Kraft seiner Gedanken. Ja, das ist natürlich dann auch so High-End Science Fiction, ne? Und wer aber Interesse hat, auch nochmal, auch hier wieder nur vom Hörensagen, gefährliches Halbwissen, es gibt einen Autor, der heißt Olaf Stapeldon und der hat einen Science-Fiction, ich weiß nicht, ob es Roman oder mehr so eine Vision entwickelt, wo wirklich die Geschichte der Menschheit über Millionen quasi hinausgedacht wird. Also mit komplett dann... Ich würde mal sagen, Dyson-Sphäre und so, die Sonne einpacken, das ist dann so im vorderen Teil. Mhm. Ne? Und hinterher ist es dann vielleicht eher so, dass man sich Galaxien zu eigen macht, um quasi die mit Gedankensteuerung, ich spinne jetzt nur rum, ich habe es nicht gelesen, aber ich werde es nochmal verlinken in den Shownotes. Nochmal auf den Film zurück oder auf dieses Dune-Universum. Weil ich da einfach nochmal so ein bisschen deine Einschätzung so sehen wollte. Also die Freeman, also in Deutsch, als ich das damals gelesen habe, war mir gar nicht bewusst. Es waren natürlich die Fremen. Ja, das ist natürlich, das ist aber phonetisch Freemen, also die freien Menschen sind. Und dass man dann vielleicht anfangen könnte, okay, das sind die Beduinenstämme in auf der saudi-arabischen Halbinsel mit so ihrer ganz eigenen Kultur und so einer Widerständigkeit gegenüber dem ja westlichen Leben. Oder wie siehst du das? Vor allem, wie haben die das verkraftet? Auch so dieses Dekadenzphänomen, dass die ja zum Teil innerhalb einer Generation von einem Nomadenleben in so eine Sesshaftigkeit und Grundeigentumswelt geschiftet sind.
Boah, das sind jetzt ganz schön viele Fragen in einem. Lass mal den hinteren Teil noch ein bisschen schieben. Mhm. Erstmal diese Analogie zu den Beduinenstämmen, das hattest du mir ja vorher auch schon geschrieben.
Ja.
Das hatte ich sozusagen im Hinterkopf, als ich den Film gesehen habe. Und ich habe die Analogie gesehen und die ist ja auch nicht subtil. Also da allein diese ganzen Anlehnungen, diese Wörter, die da benutzt werden, die auch arabisch klingen oder irgendwie sogar ein bisschen was damit zu tun haben.
Ja.
Ich meine, Dschihad, es wird ja dann auch vom Holy War gesprochen.
Ja, ja.
Ne? Also es ist explizit dieses arabische Wort Dschihad irgendwie genommen. Ach, übrigens, der Imperator heißt Shaddam.
Ja, ne? das ist der Padishah.
Ja,
ne? Das ist also, wiederum iranisch.
Ja. Ja, und sein Name, den er dann bekommt, Muad'Dib, ich habe vorhin noch mal in mein arabisches Wörterbuch geguckt, ob das irgendeine Wurzel hat, habe ich aber nicht gefunden. Mhm. Dann habe ich es gegoogelt und alle Referenzen waren auf den Film.
Ja.
Also zumindest der Name hat jetzt irgendwie keine Referenz. Aber also ja, genau, man kann sich gut vorstellen, dass das irgendwie Nomadenstämme sind und das fand ich auch plausibel durchaus, weil dieser Wüstenplanet ja als so völlig unbewohnbar und gefährlich und aggressiv dargestellt wird. Und dann kommen die Leute dahin und müssen sich irgendwie auf ihre Gadgets verlassen, weil sie sonst gar nicht überleben können und verstehen sozusagen auch den Lebensraum nicht, in dem sie sind. Und dann gibt es da diese Leute, man weiß gar nicht, wie viele das sind und wo, aber auf irgendeine Art und Weise haben die es geschafft, da zu überleben.
Ja.
Und da habe ich so ein bisschen überlegt, also mir ist ein Beispiel eingefallen, dass diese Beduinen ja tatsächlich teilweise einfach Techniken haben oder entwickelt haben, die für uns schwer nachvollziehbar sind, weil wir die nicht haben oder nicht können. Also zum Beispiel, ich war 2010 in Ägypten, war ich in einer Oase in der libyschen Wüste, also in der Wüste, die zwischen Libyen und Ägypten ist, also sehr, sehr weit entfernt von Kairo, da ist wirklich nur Wüste drumherum.
Bist du dahin geflogen? Oder?
Ich bin da mit dem Bus gefahren, das war wieder mal so eine Busfahrt, die irgendwie 10 Stunden gedauert hat durch die Wüste und ich dachte, ich erfriere, weil es unfassbar kalt wird, es gibt da keine Heizung, das heißt, der Bus hat innen drin, das ist dann so eine Nachtfahrt, ne?
Ja.
Der Bus hat innen drin die gleiche Temperatur wie außen und ich hatte einen Schlafsack dabei, einen Pulli, Handschuhe, ich war komplett eingepackt und ich habe so gefroren, es war so kalt. So, und dann waren wir da also in dieser Oase in Siwa, wo es alle möglichen Quellen gibt und das ist ein wunderschöner Ort. Und ich war mit einer Freundin da und die kannte einen Beduinen aus dem Ort und dann waren wir halt ein paar Tage mit dem unterwegs und sind da mit dem Jeep die Dünen rauf und runter gefahren. Und dann hat er erzählt, dass er eben normalerweise Touristenführer ist und diese Wüstentouren mit den Touristen macht. Und ich hatte da auch so total interessantes Erlebnis. Ich habe das Gefühl, ich habe das erste Mal so richtig verstanden, was die Wüste ist. Also so ganz absurd. Man denkt ja so, natürlich weiß ich, was die Wüste ist. Aber wenn man dann wirklich so durch die Wüste fährt, ich war so richtig tief beeindruckt von der Wüste, weil ich wirklich so das Gefühl hatte, du fährst mit diesem Jeep in die Wüste rein. Und ich habe das damals aufgeschrieben, so ein bisschen tagebuchmäßig. Du hast wirklich das Gefühl, die Wüste flüstert dir so verächtlich grinsend zu, so, ich war schon lange hier, bevor du gekommen bist und ich werde noch lange hier sein, nachdem du schon wieder weg bist. So, und du beeindruckst mich wenig. Und du hast richtig so, denkst so, oh Gott, unser Auto hat jetzt besser keinen Platten, weil sonst werden wir hier alle verdrusten und sterben. Also ich fand das total krass und eindrücklich, so dieses Wüstenerlebnis, wenn man da reinfährt. Und dann sind so ein paar verrückte Sachen passiert mit diesem Beduinen, mit dem wir unterwegs waren. Also erstens mal hat er dann uns gezeigt, dass er so ein GPS-Gerät vorne drin hat in seinem Auto. Und das war aber aus. Und dann hat meine Freundin ihn gefragt, warum hast du dir das überhaupt gekauft? Und da hat er gesagt, ach, das ist nur, damit die Touristen sich sicherer fühlen. Ich mache das nur an, damit die denken, dass ich mich nicht verfahre. Ich kenne den Weg, ja. Und haben wir auf dieser Tour, dann haben wir eine Gruppe von jungen Leuten getroffen und waren mit denen unterwegs. Haben mit denen gegessen und haben so Sandboarding gemacht, wenn man so surft, aber halt so auf dem Surfbrett so die Düne runter surft, dann haben wir das gemacht. Und dann sind die aber wieder zurückgefahren, diese Gruppe von jungen Leuten, und einer von denen hatte seine Uhr verloren.
Ja.
Und wir hatten die irgendwie dann gefunden und hatten die dabei und dann haben die telefoniert. Also wir sind dann nochmal ganz woanders hingefahren und haben dann nachts draußen in der Wüste geschlafen. Wir haben dann da gecampt. Und der telefonierte Und ein anderer Freund, der eben in der Oase war, also sehr, sehr weit weg von dem Punkt, wo wir waren, hat gesagt, ja, ich komme vorbei und hol die ab.
Ja.
Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, aber wie hast du ihm denn beschrieben, wo wir sind? Wie soll der uns denn finden? Der hat doch keine Ahnung, wo wir sind. Er sagt, nee, ist ganz einfach. Ich habe gesagt, so, du fährst in die Richtung aus der Stadt raus und dann bei der großen Düne links und dann bei dem abgestorbenen Ast und dann weißt du, wo der ausgetrocknete See ist. Ja. Und halt wirklich so Landmarken, die ich nie erkannt hätte.
Ja, ja,
so, wo ich nie, also, wie gesagt, hätte, also wenn der mir die Wegbeschreibung gegeben hätte, wäre ich nach einer halben Stunde irgendwie, hätte ich mich auf die Düne gesetzt und hätte aufgegeben. So. Und das fand ich ganz interessant, da sehe ich die Analogie zu Dune, dass irgendwie diese Freeman das nicht unbedingt urbar gemacht haben, aber eine Art von Lebensweise gefunden haben, wie sie da leben können, die anderen nicht können und auch nicht verstanden haben.
Und das ist halt im Buch auch wirklich wie bei Karl May. Also wenn die zum Beispiel nach dem Attentat oder aus ihrem Comfortzone in Arakin fliehen müssen und dann das erste Mal in der freien Wüste dann den Klopfer setzen, also den Klopfer, das ist...
der den Wurm anlockt.
Genau, das ist so ein Köder, der den Wurm quasi dorthin lockt, damit dann die Menschen, obwohl die ja gern, also der Wurm ist ja riesig groß, hunderte von Metern, und trotzdem das Trappeln von so zwei Figuren kann er hören und dann irgendwann hört er, glaube ich, der Klopfer hat nicht mehr genug Energie und hört auf und dann fangen sie an, quasi so asymmetrisch über die Wüste zu schlurfen.
Er sagt zu seiner Mutter, wir gehen jetzt, aber geh auf keinen Fall gleichmäßig.
Genau, aber das ist natürlich jetzt so im Film mal schnell hingerotzt, aber das, also ich müsste es jetzt nachgucken, aber da das Buch so episch ist, würde ich mal sagen, diese Erkenntnis, das hat 17 Seiten gebraucht, ne? Also dadurch, du wirst so reingezogen, bestimmt ähnlich wie bei Herr der Ringe und sowas. Das ist literarisch schon also wirklich ein richtiger Sogeffekt, weil sonst hätte ich ja nicht irgendwie 400 Seiten gelesen und gedacht, wo ist denn jetzt mal die Handlung, sondern diese Welt, weißt du, das ist wie, als ob du so als Kind in dieses Märklin-Wunder, Eisenbahn-Wunderland kommst und man erklärt dir alles, was es da gibt. Da ist man auch erstmal fasziniert. Dann fragt man ja auch nicht, wozu ist das gut jetzt und was passiert jetzt, sondern die so eine fremdartige Welt so detailliert beschrieben zu werden, das ist für sich schon toll. Mhm. Und dadurch man immer diese historischen Eingangsstatement aus irgendwelchen Chroniken und dies und Sprichwörtern hat, merkt man ja auch, weil du weißt sofort, der kleine Paul, der 15 oder 16 ist, ist eine große Nummer, wenn mal hinterher steht, aus den Annalen des großen Padishah, Gottkaisers, was weiß ich, Paul Muad'Dib des so und so vielten, dann baut sich genau diese Spannung auf. Du weißt, der wird mal ganz groß und hier ist er als 16-jähriger Nerd, der sich quasi, wir müssen umziehen, weil der Padishah es befohlen hat und wir alle wissen, wir werden sterben, weil eigentlich gehört der Planet den Harkonnens. Und aber wir müssen, weil wenn wir nicht hingehen, werden wir gleich massakriert, so haben wir wenigstens die Chance, uns irgendwie zu wehren. Ne? So ist ja die Ausgangssituation in diesem dynastischen Machtgeflecht. Es hat ja schon auch so ein bisschen wie bei Game of Thrones und mit den Starks und den Lannistern, ne? Zwischen Harkonnen und Atreides. Ja, das ist.
Aber gut, dass du gerade schon Karl May erwähnt hast, weil das habe ich dann eben doch auch an anderen Stellen gedacht, dass ich dann auch die Analogie wieder doch auch ein bisschen platt finde. Ja. Also weil sie halt so ein bisschen wie die edlen Wilden dargestellt werden. Und dann zum Beispiel eine Stelle ist mir besonders aufgefallen am Anfang, wo es dann um die Kultur der Freeman geht. Ja. Dann sagt einer, erzählt einer Paul so, sie sind total stolz und sie haben ihre eigenen Traditionen und es ist extrem schwierig, ihr Vertrauen zu gewinnen. Ja. Und die erste Szene, wo er auf die trifft, ist irgendwie... Er latscht in die Reihen, in die Gruppe und sagt, oh, du bist aber ein toller Typ, willst du nicht unser Anführer sein und bring uns deine tollen Kräfte bei, dann darfst du bei uns leben und wir teilen unser Wasser mit dir. Und ich dachte so, weißt du?
Genau.
Das fand ich dann auch wieder
so. Es ist natürlich im Roman dadurch, erstmal, er interessiert sich dafür und weil er sich so mit der Kultur beschäftigt, plus weil er ja noch so was Übermenschliches Quizzards Haderach, das soll irgendwie was aus dem Hebräischen sein, habe ich bei Wikipedia gelesen. Es ist so, dass in dem Moment, wo sie, glaube ich, fliehen sollen, müssen sie ja auch so einen Destillanzug anziehen. Und ich glaube, einer der Freeman, der schleust sie so raus und der ist ganz erstaunt, weil die quasi als so Neulinge diesen Distillanzug, den man sich ja, also da jede Pore und jede Ritze, also es wird ja gar nicht so genau beschrieben, auch im Roman nicht, ja, wo man sich da welche Schläuchchen irgendwie reinstecken muss. Auf jeden Fall haben sie das als Greenhorns und Newbies sofort geschafft und dadurch.
Ja, aber das mir auch, die Stelle ist mir auch aufgefallen, nee, das ist nicht, wo sie fliehen, das ist vorher, das ist wo Paul das allererste Mal überhaupt einen Distillanzug anhat. Ah, ja. Und das, da dachte ich mir so, oh, das ist schon wieder dieses Auserwählten-Trope. Ja, ja. Sorry, dass ich da jetzt so ein bisschen rummäkele, aber das war halt auch wieder so eine Stelle, wo ich dachte so, er hat den anderen, der Freeman guckt ihn an und sagt so, wer hat dir beigebracht, wie man das macht?
Ja,
und
ja,
sagt
genau.
Paul, niemand. Und da habe ich mir hier irgendwo raufgeschrieben so, oh, der Auserwählte hat sogar aus Versehen seinen Wüstenanzug richtig gebastelt.
Genau,
also
ja.
Da habe ich mir hier aufgeschrieben, weil ich das halt auch schon wieder so ein bisschen...
Ja.
Over the top fand. Sorry, aber das ist halt
nein,
so,
ich,
das sind so, das sind so Plotpoints, wo ich denke so, ich, oh, das hätte man irgendwie ein bisschen.
Es ist Jahrzehnte her, dass ich den Roman gelesen habe und da hat sich bestimmt einiges verklärt und über den Film, der Wüstenplanet, das ist vor allen Dingen ein David Lynch-Film und ganz, ganz wenig ein Wüstenplaneten-Film. Mhm. Das ist nur die oberflächliche Folie, dahinter gibt's ist ganz viel David
Lynch. Ich finde interessant, dass wir darüber gesprochen haben, dass ja das Problem anscheinend von dem Film ist, vor allen Dingen den wir jetzt gesehen haben, wir haben ja jetzt nicht alle die 3,5-Stunden-Version gesehen, dass der das nicht schafft, nachvollziehbar die Geschichte zu erzählen, die wahrscheinlich im Buch ja nachvollziehbarer ist. Mhm. Aber David Lynchs Twin Peaks als eine der ersten Fernsehserien gilt, die so die moderne Erzählweise in Fernsehserien eigentlich begründet hat. Also, weil er kann das ja. Also er kann, also ich persönlich mag David Lynch Filme nicht so sehr. Mhm. Aber ich habe mir Twin Peaks auch tatsächlich nur noch mal angeguckt, weil ich gelesen habe, irgendwo, ja, David Lynch hat mit Twin Peaks eigentlich so die moderne Netflix-Serie mit begründet. Ja. Und habe ich nochmal angeguckt und dachte so, ja, krass, ja. Also stimmt, der hat so diese fortlaufende Erzählung, die nicht so abgeschlossen ist. Genau, und deswegen finde ich es spannend, dass es jetzt sozusagen hier ein Kritikpunkt ist an dem Film. Ob er es in den 3,5 Stunden geschafft hat, weiß ich nicht. Also ich fürchte.
Auch nicht. Also es gibt auch noch so viele andere Punkte, zum Beispiel, um jetzt einfach nochmal bei den Filmen zu bleiben. Ja. Da habe ich dann auch, ich meine, ich bin auch insgesamt mit fortlaufender Zeit immer ungehaltener geworden. Wie gesagt, ich bin mit sehr viel Wohlwollen reingestartet und das ist dann so ein bisschen dahingeschmolzen, je länger es gedauert hat und ich wurde dann auch immer grantiger so. Und die Freeman haben ja dann ihren großen Auftritt so im hinteren Drittel oder im hinteren Viertel des Films und da war ich dann eben schon so ein bisschen auf Krawall gebürstet. Und dann eben, wie gesagt, er tritt da auf und er ist der Auserwählte und sie sagen sofort, willst du unser Anführer sein? Nachdem erst gesagt wird, sie sind dieser stolze Stamm und sie haben diese tollen Traditionen, diese tollen Fähigkeiten und dann führt er sie in diesen heiligen Krieg, ja, wo ich dann auch, da habe ich mir wieder so ein bisschen garstig aufgeschrieben, so, na, da haben die sich bestimmt gefreut, dass jemand kommt und sie endlich mal in den heiligen Krieg führt. Da haben sie ja die ganze Zeit nur drauf gewartet. Ja. So, es ist gut, dass mal ein Outsider kommt und sie in den heiligen Krieg führt. Ich glaube, ich hätte mich nur noch mehr geärgert, wenn diese Analogie, die zu einem, also ganz offensichtlich zu einem arabischen Beduinenstamm oder so gemacht werden soll. Ich glaube, ich hätte mich nur noch mehr geärgert, wenn sie jetzt irgendwie Blackface gehabt hätten oder wenn sie die Rollen irgendwie mit offensichtlich, weiß ich nicht, schwarzen, arabischen oder sonst irgendwie in Anführungszeichen exotisch aussehenden Schauspielerinnen und Schauspielern besetzt hätten, wobei ich auch noch nicht so lange drüber nachgedacht habe, ob ich es nicht vielleicht ärgerlich finde, dass sie die so exotischen Figuren mit langweiligen, blöden, weißen Figuren besetzt haben. Also, naja, wie auch immer. Aber jedenfalls, das fand ich so dieses, er kommt von außen, er hat eigentlich überhaupt keine Ahnung. Du hast es selber gesagt, er ist ein Naivling. Er weiß überhaupt nicht, was er tut. Er stolpert da rein, er macht aus Versehen alles richtig. Er ist der Auserwählte, er hat aber so und dann führt er sie in den Krieg und sie freuen sich und irgendwie alle paar Tage wacht er auf und ihm fällt ein, was er noch tun muss, um zu beweisen, dass er der Gottkönig ist, auf den sie gewartet haben und dann reitet er in den Wurm und dann trinkt er das Wasser des Lebens und bringt ihnen irgendwie seine tollen Kampffähigkeiten bei. Ich dachte so, ne, komm. Also ich meine, in gewisser Hinsicht passt die Analogie da natürlich auch wieder, weil genug Leute auf die arabische Halbinsel gegangen sind und gesagt haben, ihr habt doch bestimmt nur auf uns gewartet, dass wir euch jetzt das bringen. Also sei es nun Demokratie in Form von Bomben oder Öl oder westlichem Lebensstil oder Fernsehen oder was auch immer so. Wir bringen euch das, worauf ihr gewartet habt. Ist das nicht super? Und man fragt sich im Nachhinein, ob das wirklich so super ist und ob das so gut passt. Dieser Clash und dass ja auch die von außen kommende Person oder Zivilisation oder Kultur oder wie auch immer, dass die ja auch immer sowohl in der Geschichte als auch in der realen Welt immer denkt, sie bringt die überlegene Zivilisation mit, die sie jetzt den anderen schenkt oder aufs Auge drückt. Also da funktioniert die Analogie gut, aber nur in der Hinsicht, dass ich mich darüber geärgert habe, dass es sowohl in der wirklichen Welt als auch im Film so ist.
Ja, ja. Aber wie ist denn jetzt mit Saudi-Arabien als Staat? Ist er ja in der islamischen Welt so ein bisschen Primus inter pares, weil Hüter der heiligen Stätten.
Ja.
Und selbst die Schiiten, die kommen auch nach Mekka.
Ja, wobei
dürfen jetzt, auch, oder?
Ja,
hin und wieder.
Ja, prinzipiell schon. Also erstens gibt es ja Kontingente für jeden Staat, wie viele Leute kommen dürfen. Und dann gilt es so, dass natürlich da in den heiligen Städten auch nur Riten vollführt werden dürfen, die explizit dem Wahhabitischen entsprechen.
Aha.
Also das heißt, die Leute in der ganzen Welt praktizieren ja unterschiedlichste Arten von Islam, wo auch unterschiedliche Kulte dazu gehören. Du hast dann irgendwie Derwische oder Leute, die irgendwie so ein bisschen mystischer angehaucht sind oder eben Schiiten. Und bei den Schiiten gehört eben auch noch viel sowas.
Dieses Mystische, ist das der Sufi?
Ja, genau, die Sufis zum Beispiel. Und sowohl bei den Sufis als auch teilweise bei den Schiiten gehört auch so ein bisschen so Heiligenverehrung dazu und so weiter, dass man irgendwie Schreine anbetet oder dass man bestimmte andere Dinge zelebriert. Und das passt eben nicht zum Wahhabismus und das dürfen die da auch nicht machen. Und wenn du mal bei Wikipedia irgendwie die Geschichte der Pilgerfahrt nachliest, dann siehst du da, dass es da seit immer schon immer wieder auch Clashes gab und Streitigkeiten, weil irgendwelche Leute da Riten praktiziert haben, die Saudis da aber nicht haben wollten. Und jetzt haben wir ja aktuell nochmal den wieder etwas mehr durcheskalierten Streit zwischen Saudi-Arabien und Iran seit einem Jahr oder länger. Also ich meine, sie führen ja da ihre Stellvertreterkriege im Jemen und in Syrien auch schon sehr viel länger. Aber dadurch, dass Iran jetzt sich wieder an den Westen annähert, bekommt Saudi-Arabien so ein bisschen kalte Füße und denkt, dass jetzt Iran das beliebtere Kind ist als sie und so. Und dann gab es ja dann den Streit mit der abgefackelten saudischen Botschaft in Iran. Und letztes Jahr gab es ja das große Unglück bei der Pilgerfahrt, wo dann die Saudis gesagt haben, die Iraner sind schuld. Und die Iraner haben gesagt, die Saudis haben das logistisch nicht gut durchgeführt. Und der Streit ist eben jetzt an dem Punkt, dass die Frage ist, ob Iraner überhaupt dieses Jahr zur Pilgerfahrt dürfen oder nicht. Und wenn ja, wie viele.
Ja.
Und normalerweise haben die natürlich da ein Kontingent, obwohl sie eigentlich nicht gut aufeinander zu sprechen sind. Aber
wie ist denn das überhaupt zu erklären, dass es so ein gewaltiges Gefälle zwischen Saudi-Arabien, was auf eine gewisse Weise ja schon so ein sehr moderner technischer Staat ist oder Gesellschaft und jedem so ein bisschen aussieht wie so Mittel, ja, also absolutes Entwicklungsland, oder? Also das zwischen ein ist ja stärker als, was weiß ich, USA und Mexiko, sondern das ist wirklich ein richtiges Zivilisationsgefälle innerhalb sogar innerhalb einer, könnte man ja sagen, zivilisatorischen Großkultur ist. Wie ist das gekommen? Und vor allen Dingen, warum ist das nicht durchlässig? Also zumindest nach 1989, ich weiß ja, dass Nordjemen, glaube ich, war dann ja kommunistisch irgendwo beeinflusst, dass das so ein, dass die da auch quasi diesen Stellvertreterkrieg da führen können.
Also das ist eine mega komplizierte Geschichte und ich bin jetzt auch keine Jemen-Expertin, keine Ausgewiesene. Das schicke ich direkt mal vorneweg als Disclaimer. Also es ist ja einmal so, dass es im Jemen, glaube ich, einfach diese Rohstoffe nicht gibt. Also Jemen ist ja, glaube ich, das Land, von dem man jetzt heute immer sagt, das ist der erste Staat, dem die Trinkwasservorräte ausgehen werden. Also eigentlich sind die quasi jetzt schon alle so.
Ja.
Das ist ein anderes Problem. Dieses Land steht tief in der Krise, weil sie eben kein Wasser mehr für alle haben. Das Land ist ja in sich auch ganz stark zerstritten zwischen den Stämmen.
Ja.
Also gibt es jetzt verschiedene Sachen, die ich zufällig weiß, die ich jetzt irgendwie so als Collage dahin werfen kann. Ich habe das neulich irgendwann erfahren, das war noch, als ich noch in Saudi-Arabien war, dass jemand gesagt hat, historisch gesehen haben alle Leute, die auf der arabischen Halbinsel irgendwelche Gebiete erobert haben, haben immer vorm Jemen Halt gemacht. Also weil der Jemen als uneroberbar sozusagen galt. Oder hat den Leuten, die dir versucht haben, den Jemen zu erobern, immer nur Unglück gebracht.
Ja.
Da muss ich so denken, so, das ist so ein bisschen wie für die europäischen Kriege Russland. Wer versucht, Russland zu erobern, schießt sich eigentlich meistens selbst ins Knie.
Ja.
Und ungefähr genauso ist es mit dem Jemen auch gewesen.
Okay.
Und da habe ich dann drüber nachgedacht, nachdem diese Person mir das erzählt hatte, dass eben historisch gesehen die Leute entweder immer Halt gemacht haben vom Jemen. So zum Beispiel der Staatsgründer von Saudi-Arabien, der 1932 den aktuellen saudischen Staat gegründet hat und dieses Gebiet erobert hat, was heute der Staat Saudi-Arabien ist, der hat halt, ich meine, der hat ja eine gute Welle, auf der er geritten ist, aber der hat dann auch nicht gesagt, erobert jetzt noch Jemen zum Beispiel dazu.
Ja.
Hätte man sagen können, warum hört er bei der südlichen Provinz auf und so. Hat er aber nicht gemacht, war schlau genug und habe ich auch darüber nachgedacht, dass das natürlich interessant ist, dass die aktuellen Herrscher offenbar denken, es ist ja mal wieder ein guter Moment, die Fühler nach Jemen auszustrecken und dass es ja bisher auch nicht so wahnsinnig erfolgreich ist. Und dann ist es halt im Jemen, da ist wirklich eine wahnsinnig komplizierte Backstory mit Stämmen, die schon immer verfeindet waren und nicht aufeinander klarkommen und die, glaube ich, auch niemals zusammengekommen sind. Ich glaube, der Punkt ist, dass zum Beispiel Saudi-Arabien besteht ja auch aus vielen verschiedenen Stämmen und aus vielen verschiedenen Provinzen, die ich auch zum Teil besucht habe, wo mir dann auch krass aufgegangen ist, dass einfach, man denkt halt so, es ist ein Land und es ist auch ein Land, aber wenn man in die einzelnen Provinzen fährt, dann merkt man, wow, die Leute sind doch total unterschiedlich und haben eine ganz unterschiedliche Kultur und Mentalität und schimpfen im Zweifelsfalle auf die Zentralregierung, aber empfinden sich trotzdem als Teil von einem großen Staat. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das beim Jemen einfach nie so passiert ist. Also dass die verschiedenen Stämme, die im Jemen leben, sich nie so sehr als zugehörig zu diesem einen Staatsgebiet gefühlt haben. Und wenn ich über solche Sachen nachdenke, dann fällt mir immer noch mal besonders deutlich auf, was man in der Theorie sowieso weiß, wie extrem ausgedacht das System eines Staatsgebietes ist. Staatsgebiet und Staatsbürger. Und ich meine, in Europa sitzt man so da und denkt so, ja, wir haben uns so daran gewöhnt, natürlich gibt es Frankreich und das sind die Grenzen und die sind halt so. Und meine Generation erinnert sich auch nicht mehr daran, wie das war, als die Grenzen zwischen Deutschland und Frankreich noch umstritten waren und dass der Elsass mal dazugehört hat und mal nicht. Und wie ich musste neulich, wir haben so ein paar syrische Freunde, die aus Syrien geflohen sind, mit denen wir uns immer mal treffen. Und letzte Woche wollten die Geschichte meiner Großeltern wissen. Und dann habe ich versucht, ihnen zu erklären, dass meine Oma aus Ostpreußen kommt, was heute Polen ist. Und haben gesagt, ach, deine Oma ist Polen. Ich so, nee, die ist deutsch, aber das hat damals vor dem Zweiten Weltkrieg zu Deutschland gehört. Das fanden sie auch mega interessant, weil sie das noch nie gehört hatten. Und bei solchen Gelegenheiten fällt einem dann auf, wie ausgedacht Staatsgrenzen sind.
Da gibt es doch dieses...
Hey, ich komme aus der DDR, ja?
Ich auch.
Ja, aber das war doch schon immer Deutschland.
Wir sind hier eigentlich noch in der
DDR. Ja, ich bin ja auch bewusst hierher in die DDR gezogen. Und manchmal wünsche ich mir auch die Mauer zurück und ich auch auf der richtigen Seite. es gibt doch diesen Geheimplan und das passte so ein bisschen, ich glaube Ende des ersten Mal, wo so eine britische Diplomatin quasi, die hatten den Lawrence schon nach Hause geschickt.
Bell meinst du?
Ja, wie heißt denn diese Linie? Auf jeden Fall, die haben einfach gesagt, okay, das ist französisches Interessengebiet.
Die Sykes-Picot?
Ja, genau.
Die Sykes-Picot-Linie oben, die auch bei Syrien ist.
Mhm. Genau.
Ja. Und hatte jetzt gerade, glaube ich, Geburtstag dieses Jahr irgendwie, weiß ich nicht.
80. 70.
Oder, 80 Jahre, 100 Jahre, keine Ahnung, irgendwie sowas.
War letztens eine tolle Dokumentation, die ist so toll, dass ich, wie gesagt, kaum was mitbekommen habe, außer was ganz interessant ist, dass sie, und das ist bei dem Film von Lawrence von Arabien eigentlich noch drin, dass der eigentliche militärische Führer, der quasi das Momentum hatte, dann abgelehnt wurde von den Briten. Mhm. Und dann haben sie gesagt, wir brauchen mal trotzdem so einen Herrscher. Und dann haben sie irgendwie so eine Halbgestalt genommen und den einfach, das war dann, dessen Nachfahren sind jetzt der König von Jordanien.
Die Haschimiten.
Genau.
Die Haschimiten.
Mhm. Ja. Und den haben sie aber im Irak, also diesen künstlichen Gebilde Irak, installieren wollen. Aber wie gesagt, der kam halt von paar hundert Kilometer außerhalb und kannte auch dort auch niemanden. Mhm. Und die waren auch, ich glaube, der war dann auch nur 12 Jahre alt. Also es war eigentlich ein bisschen so eine Geschichte wie im Wüstenplaneten. Mhm. Ja, das heißt, hier euer neuer Herrscher kommt.
Herzlichen Glückwunsch.
Der Padischah hat das so empfohlen und den nehmt ihr jetzt mal an. Mhm. Ne? Also wir setzen so Schachfiguren so auf einem geopolitischen Feld einfach mal so hin und her. Das ist wirklich so grotesk und unter Umständen ist es vielleicht dieses Bemühen, das mit dazu geführt hat, weil auch das Problem Israel und Palästina bei der Rolle ja mitgespielt hat. Also denn es ein Teil wurde dann quasi, die Briten hatten ganz Palästina und der Teil, der heute Libanon heißt, das ist quasi das Palästina der Franzosen.
Ja, aber zu dem Gebiet, wo damals, also was britisches Mandatsgebiet war, da hat damals auch noch ein großer Teil von Jordanien dazu gehört, Transjordanien.
Ja. Ja.
Also das Mandatsgebiet war ja noch viel größer, dann gab es die Balfour-Deklaration, da haben sie gesagt, die Palästinenser hierhin, der Teil wird jetzt Jordanien, der Teil wird Israel. Aber das ist auch nochmal eine sehr komplizierte Geschichte.
Ja, ja gut, aber es beschäftigt ja doch in vielerlei Hinsicht, weil wenn man sich mal überlegt, seit ich so ein bisschen Nachrichten gucke, seit so 5 oder 6 Jahren, jedes...
Kommt ja auch ausgedacht vor, oder?
Das liegt daran, dass ich nach der Tagesschau immer ins Bett musste. Das war quasi so der Fixpunkt. Und es gab noch so ein es gab irgendwie so ein Zeichen beim Wetterbericht, so wenn so ein Morsezeichen, das irgendwas so piep, 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 piep.
Ja.
Und wenn dieses Piepen tut, dann hieß es jetzt aber Abmarsch. Mhm. Ja? Und das heißt, ich habe all die ganzen, jeden Abend Vietnamkrieg, dann natürlich Jom Kippur-Krieg, das war Arafat, da war ja auch was los. Also es war ja nicht langweilig, die Tagesschau zu gucken, weil ständig Hubschrauber landen, Soldaten springen raus. Ich fand das toll. Das Einzige, ich weiß noch, das hat jetzt mit nicht mit Nahost zu tun, sondern es war wirklich noch Vietnamkrieg. Das hat mich richtig schockiert, weil das mir als Kind so lebensnah war. Da hat einfach ein amerikanischer oder ein südvietnamesischer Soldat einfach einen gefangenen Vietcong getreten. Das hat mich total erschüttert, weil das war eine Gewalterfahrung, die kannte ich ja selber und wusste, wie unerhört das ist. Mhm. Wenn man irgendwelche Raketen oder sonst was schießt, das war vollkommen abstrakt. Das war so piu, piu. Mhm. Ja, das fand ich toll. Aber dass man dann einfach so jemanden tritt, der noch auf dem Boden liegt, also das fand ich, hat mich ganz, ganz schwer erschüttert.
Bist du multiple traumatisiert von der Tagesschau? Und vom Wettergeräusch.
Nicht traumatisiert, ich war interessiert.
Na, aber wenn du sagst, wenn dieses Piepen kam, dann musste ich aber sofort ins Bett. Das klingt der Sache, vielleicht musst du das mal anhören, das Piepen nochmal, ob das irgendwas bei dir auslöst.
Pavlovscher Reflex, dass er dann sofort im Schlaf an deinen Richtung Bett läuft.
Ja, oder anfängt zu transpirieren.
Nee, es war halt ein ständiges Aushandeln und ich meine, ich hätte mich sehr gefreut, wenn mal so eine Tagesschau extended, weil irgendwie Brennpunkt-Tagesschau, jetzt muss ich aber noch weiter gucken, weil sie ist ja noch nicht zu Ende. Das gab es aber damals noch nicht.
Das gibt jetzt aber einen interessanten Twist und das passt eigentlich auch ganz gut, weil jetzt gerade in den letzten Wochen ganz viel darüber diskutiert wurde, was die richtige Form der Berichterstattung zum Beispiel bei Terrorismus ist, was ja auch zum Thema Nahosten und so passt. Was sind denn eure Überlegungen dazu? Also ich kann ja kurz einleiten, sozusagen, was mein Gedanke dazu ist. Ich hatte auch einen Artikel letztens dazu geschrieben, weil ich habe zwei Sachen erlebt. Das eine, was ich erlebt habe, ist, dass meine Frau mich anruft und sagt, hier ist gerade was explodiert und ich sehe einen Rauchschwaden aufsteigen. Und das war ein paar hundert Meter von uns zu Hause und ich war halt nicht zu Hause, habe zu Hause meine Frau und die waren drei Kinder. Und dann denkst du so, scheiße, was ist denn jetzt los? Gehst auf Twitter und kriegst dann mit, Gott sei Dank, es war nur ein LKW explodiert, weil irgendwie die Geschichte war irgendwie ein LKW ist mit Mopedfahrer zusammengestoßen, hat das Mofa mitgeschleppt. Es gab Funken, der Benzintank ist in Brand geraten und der hatte Holzpaletten geladen. Also irgendwie so Hollywood-Szene. Und ich war da aber total dankbar, dass Menschen dort waren und Fotos gemacht haben. Und ich es auf Twitter gesehen habe und die gesagt haben, hier ist nur, sieht nicht schlimm aus. Ich habe gesehen, okay, da ist kein, weil man denkt ja dann, vielleicht ist ja doch ein Terroranschlag, ja, keine Ahnung. Und dann war 3 Tage später die Sache in München und da habe ich eine halbe Stunde lang diesen Periscope-Stream gesehen. Ich wollte gerade nach Hause und habe unten so die Push-Notification im Hausflur bekommen, in München, Amoklauf, und dann bin ich auf Twitter und gesehen, Periscope-Stream, habe mich hingesehen, dann saß ich im Hausflur auf der Treppe und habe eine halbe Stunde lang geguckt, wie jemand davor steht und eigentlich die ganze Zeit sagt, ich weiß überhaupt nicht, was hier los ist. Und ständig aber Leute immer in den Chat kamen und 3 Schützen, Amok, bla, und sich nachher herausstellte, das war schon noch was anderes als das, was die ganze Zeit gedacht wurde und dass die eben nicht geflüchtet sind. Und danach hatte ich so ein ganz ambivalentes Gefühl, weil ich dachte, ja, das war jetzt aber scheiße, dieser Stream. Und dann dachte ich, aber Moment mal, vor 3 Tagen war ich ja dankbar dafür. Und dann war ich plötzlich mit mir uneins. Was ist jetzt eigentlich die richtige Haltung dazu? So, und jetzt du als Tagesschau-Gucker. Weil Tagesschau ist ja genau der Gegenentwurf dazu.
Ich bin gerade im Überlegen, ich habe natürlich München 72 miterlebt, aber habe die Tragweite nicht so erkannt. Also die Erschütterung, die das bei den Erwachsenen ausgelöst hat, die ist bei mir als Kind nicht so durchgedrungen. Ja. Aber natürlich, Olympische Spiele sind ja jetzt gerade, ich boykottiere das so momentan, ich versuche das komplett.
Du nimmst nicht teil?
Ich versuche das komplett aus.
Er hat die Einladung für hinzufahren weggeschmissen.
Genau, so klang das gerade. Ich dieses Jahr bin ich nicht auf dem Platz, ja?
Genau. Ihr seht mich nicht in Rio. Das Hashtag benutze ich auch nicht.
Ja, das benutze ich, aber nur aus Trollerei.
Ja, genau. Und da die Bilder, aber das war auch wiederum, ich fand das natürlich wieder toll, weil so, natürlich auch beunruhigend, weil erst begann alles so heiter und dann siehst du halt diese bestrumpfkopften Figuren, die da so nur ganz unscharfe Schwarz-Weiß-Fotos und dann wird es ja immer schlimmer, dann wollten sie sie befreien, dann sind aber alle umgekommen und also es war ja wirklich richtig schwarz und dass es auf die Stimmung gedrückt ist, habe ich nur noch so rudimentäre Erinnerungen. Und was du jetzt zum Terrorismus sagst, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder Terrorismus als wirkliche Kampfform, wie man das jetzt im nach dem Irak-Einmarsch bei den Amerikanern gesehen hat. Da waren dann so viele Anschläge, dass eigentlich wahrscheinlich nicht mal in Bagdad sich noch die Leute aufgeregt haben, wenn heute waren nur 3 Anschläge, 12 Tote. Und dann ist es so, dass überhaupt wieder was passiert, dann müssen mal irgendwie 120 auf einmal auf dem Markt sterben, dann wachen alle mal wieder auf. Das heißt, du hast eigentlich auch eine Gewöhnung an diese Effekte und man kann, das heißt, die Leute, die Terroranschläge machen wollen, müssen per se immer über die Aufmerksamkeitsschwelle der jeweiligen Zielgesellschaft hinausragen. Das ist teilweise auch ein bisschen so aus dieses Herostrat-Motiv, also etwas machen, was so unerhört ist, dass die ganze Welt drüber spricht, weil dann wird das Anliegen, das dahinter ist, gleich mitverhandelt. Das haben ja die russischen Anarchisten erfunden, weil sie so geblockt wurden und dann gesagt haben, dann irgendwann kann das System uns nicht mehr ignorieren. Und in dem Moment sind wir an der Tagesordnung und dann entstehen auch in jedem Fall wird unser Anliegen mitverhandelt und nicht mehr ignoriert. Und das ist besser, als wenn es nur ignoriert wird. Und deswegen ist das immer so eine Art Auf und Ab. Es ist eine flexible Geschichte. Und wenn man jetzt sagen würde, wir wollen darüber nicht mehr berichten, dann wird es einen Anschlag geben, über den man nicht berichten kann.
Mhm.
Weil das, ja, okay. Das, ja. Und den schafft man auch. Jetzt ist es halt so, was macht man mit diesen niederschwelligen Terroranschlägen, die momentan in Israel stattfinden, die halt auf so einer zivil.
Also du hast es so klingen lassen, als ob das jetzt ein Novum des letzten halben Jahres oder so gewesen wäre, aber
ja, okay.
So ist es ja nun nicht.
Also so habe ich es bisher nur verstanden, das ist quasi jetzt die Messerattacke, die auch so eine gewisse Vergeblichkeit haben. Und auch
ach, du meinst gar nicht die Raketenangriffe, die ständig auf Israel stattfinden oder sonstige Selbstmordattentate, sondern
nein,
du meinst
meine diese
Messerangriffe.
Im militärischen Sinne komplett absurden,
sinnlosen, freidrehenden
Attacken. Die, wenn überhaupt nur noch durch ihre, ich sag mal, zivilisatorische Ruchlosigkeit auffallen, dass also jetzt schon einer sich nachts bei einer Familie ins Haus einschleust und dann die Tochter im Bett ersticht. Und dann schreit die und dann kommen alle und die haben natürlich alle sowieso eine Waffe in Hand und dann stellt er sich vielleicht sogar oder ich weiß nicht, was da passiert ist. Also da geht's dann, das ist dann ja auch so ein eher wie so ein Zombie-Attacken-Terror, der dich ständig überall treffen kann. Okay. Also da ist quasi das Einzelding, da könnte man sagen, okay, darüber machen wir jetzt nicht mehr so eine große Aufmerksamkeit. Aber ich glaube nicht, dass man Terror als Instrument braucht, immer den Resonanzraum. Mhm. Weil der eigentliche Terroranschlag als Schadensereignis gesellschaftlich ja mal mit abgesehen von 9-11, wo ich einfach sage, das ist kein klassischer Terroranschlag, weil dort auch der verursachte Schaden immens war. Nicht nur symbolisch, sondern auch, das war, deswegen fand ich das auch richtig, als damals gesagt worden, das ist ein Kriegsakt und die NATO erklärt den Bündnisfall. Jetzt bin ich wieder auf der NATO-Schiene, aber das fand ich damals logisch, weil es einfach so außergewöhnlich war. Natürlich aber auch als Bildmotiv war es ja außergewöhnlich. Mhm. Und da hat es dann wieder das Einzigartigkeit betont. Also es hat eine Ambivalenz. Ne? Es ist sowohl ein Terroranschlag als auch ein echter militärischer Schaden. Mhm. Wenn jetzt zwei Züge prallen zusammen, 18 Tote, das wirft diese Gesellschaft nicht im wahrsten Sinne aus dem Gleis, ja. Aber 18 Tote bei irgendeinem Volksfest oder bei einem Weihnachtsmarkt würde die Situation ganz stark in unserer Gesellschaft verschärfen. Ne? Mhm. Und es geht halt um diese Erwartungshaltung. Am fatalsten fand ich das als beim 2004, als der Tsunami war. Da sind ja, glaube ich, mehrere hunderttausend Menschen auf einen Schlag aus ganz vielen Gesellschaften ja getötet worden. Ja, zwei Wochen später war das Ding vergessen. Jedenfalls weltweit. Und selbst ich kenne sogar Leute persönlich, die da gestorben sind. Also praktisch jeder auch in Deutschland kannte Leute, die zu der Zeit in Thailand oder sonst wo über Weihnachten im Urlaub waren und davon betroffen waren. Also das war jetzt nicht ganz weit, weit draußen. Und trotzdem so eine Naturkatastrophe, ja, das passiert halt, das hat man abgehakt. Und Terror braucht immer, muss immer so diese Wohlfühlzone, in der wir uns eingerichtet haben, irgendwie anstechen. Und da, wie auch immer man sich dagegen wappnet, wird es ein anderes Einfallstor wieder geben, die Menschen, die Übles wollen und die werden auch einen Weg finden. Deswegen glaube ich, dieses wir berichten nicht drüber wird nicht klappen.
Das glaube ich auch. Also eigentlich habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass eigentlich die Zeit des Terrorismus over ist. Also du hast ja schon so ein bisschen angesprochen, dass sich dass das System Terrorismus sozusagen entwickelt hat, dass das von den russischen Anarchisten kommt, dass aber das heute ja eben nicht mehr so funktioniert, dass eine einzelne Person angegriffen und getötet wird, weil ein potenziell wohlwollendes Publikum angesprochen werden soll, dann eine Botschaft verbreitet werden will oder so. Wenn man sich Gesellschaften anguckt, in denen tatsächlich sehr häufig solche Attentate passieren, und ich habe auch da mich länger aufgehalten, also sowohl in Israel war ich häufig, auch in Ägypten, das kriegt man heute schon fast nicht mehr mit, aber zum Beispiel ich war in Ägypten, bevor ich nach Saudi-Arabien gegangen bin, war ich einen Monat in Kairo, auch im Frühjahr 2014. Und es gibt auch immer noch in Ägypten, es gibt ständig Terroranschläge, also immerzu. Man kriegt es nicht mehr mit hier, weil das einfach so ferner liefen so. Ja. Aber wenn man zum Beispiel in Kairo ist, dann kriegt man mit, alle paar Tage werden ein paar Polizisten von der Polizeistation erschossen, sprengt sich jemand vor der Uni in die Luft. Immer zu passieren solche Dinge.
Ja.
Und auch in Saudi-Arabien gab es jetzt in den letzten zwei Jahren jede Menge Attentate.
Ja.
Auch das wird hier fast nicht mitbekommen. Es waren meistens Angriffe auf Moscheen, aber auch es gab viele Sachen, dass irgendwie ein Amerikaner an einer Tankstelle abgestochen wurde. In den Emiraten ist eine britische Lehrerin irgendwie in einer Mall abgestochen worden. Ja. Und aus dem Auto ist auf Schweden geschossen worden, bla bla bla. Also solche Dinge passieren ganz viel. Und man stellt fest, dass wenn man mal lebt länger in so einer Gesellschaft, in der das in gewisser Hinsicht zur Normalität geworden ist, dass man sich daran gewöhnt und dass man abstumpft. Und ich finde das auf eine absurde Art und Weise gar nicht so schlecht. Also weil dadurch der Effekt, der ja erzielt wird, des Schockiertseins, der nimmt ja ab im Laufe der Zeit. Und ich denke, was du jetzt auch mit dem Tsunami zum Beispiel angesprochen hast oder mit Bagdad oder so, das ist ja auch ein Thema, was jetzt häufig in den sozialen Medien verhandelt wird. Warum schockiert es uns mehr, wenn irgendwie, weiß ich nicht, 3 Leute oder 12 Leute in München sterben, als wenn 90 Leute bei einem Anschlag in Beirut sterben oder in Bagdad. Ich meine, jetzt die ganzen letzten Tage waren auch schon wieder ständig, also in Afghanistan, im Irak, in Beirut, ständig passieren da richtig krasse große Anschläge mit richtig, richtig vielen Toten. Und man liest es in der Zeitung, und aber als solcher häufig fühlt man sich eben dazu nicht so connected, wie wenn es in München ist, weil man das Gefühl hat, wow, ich hätte das sein können. Ja. Oder ich kenne die Ecke, an der das passiert ist oder so. Und dann fühlt man sich stärker betroffen. Aber ich glaube, dass auch dieses Schockiertheitsgefühl oder dieses Betroffenheitsgefühl nachlässt, je häufiger das passiert. Und ich glaube tatsächlich, dass es sogar gut wäre. Also ich möchte auf keinen Fall falsch verstanden werden. Ich möchte hiermit nicht sagen, dass ich es begrüßen würde, wenn mehr Terroranschläge in Deutschland passieren würden. Aber ich würde es begrüßen, wenn die Leute zu einem Gefühl, zu einem Seelengefühl finden würden, wo sie nicht so hysterisch drauf reagieren, wie die Terroristen das eben gerne wollen und ja auch einplanen. Das ist ja, die wollen ja die absurd, unvorstellbar schockierenden Bilder kreieren, um Angst und Schrecken zu verbreiten, ja. Ne? Weil darum geht's ja. Es geht ja nicht darum, irgendwie politisch jetzt was sofort zu ändern oder militärisch einen Krieg zu gewinnen, sondern es geht ja darum, Angst und Schrecken zu verbreiten. Und das Verrückte ist ja, dass bei jedem Anschlag oder wenn irgendwas in Deutschland passiert, sieht man eigentlich mehr oder weniger, dass genau das auch passiert. Also da gab es ja diesen Artikel, ich glaube im Economist, wo das deutsche Volk beschrieben wurde als die, die so wahnsinnig ruhig bleiben im Anblick eines Anschlags. Da dachte ich so, habe ich jetzt nicht so
gefunden. Ja, das fand ich, den Artikel habe ich auch gelesen und fand das interessant als Außensicht.
Ja, ich fand das auch interessant als Außensicht, weil ich es nicht so empfinde. Ich hatte das Gefühl, die Leute, aber ich habe generell das, also, oder Köln oder so, ich meine, die politische Situation in diesem Land ist halt so angespannt, dass ich das Gefühl habe, die Leute automatisch in Hysterie ausbrechen, wenn sowas passiert. Aber ich habe das in Ägypten zum Beispiel erlebt oder auch in Israel. Es ist immer noch schrecklich und die Opfer werden auch betrauert, aber es ist was du zur Kenntnis nimmst, aber du lässt dich in deinem Alltag oder in deinem generellen Leben nicht so stark davon beeinflussen. Und ich glaube, dass das auch das Beste ist, was man eigentlich dem entgegensetzen kann, dass man sagt, man lässt sich davon eben nicht so stark beeinflussen. Man hört nicht auf, mit Syrern befreundet zu sein. Man hört nicht auf, zu Volksfesten zu gehen. Kurz nach München, ich glaube, einen Tag später, das war, glaube ich, am Freitag. Am Samstag war ich mit meinem Freund beim CSD hier in Berlin. Mhm. Und wir standen auf der Straße des 17. Juni und Tausende von Menschen halbnackt und feiern zogen an uns vorbei. Und als wir wieder zu Hause waren, abends hat er gesagt, Mensch, mir ist jetzt erst eingefallen, wenn man ein Attentat hätte verüben wollen, dann wäre das der perfekte Moment gewesen. Habe ich jetzt erst drüber nachgedacht. Dann habe ich gesagt, du, da habe ich drüber nachgedacht, bevor wir uns auf den Weg gemacht haben. Ich habe gedacht, das wäre jetzt der Moment. Geh da hin und spreng nicht in die Luft zwischen lauter schwulen, Lesben, Queeren und sympathisierenden Menschen. Und es ist halt nicht passiert. Und ich denke, man darf sich von sowas auch nicht abhalten. Also man sollte nicht zur EM fahren oder nach Rio oder sonst zu irgendwas, weil man denkt, also dann hätten ja die Terroristen gewonnen.
Wobei ja der aktuelle Terrorismus eher dazu neigt, genau nicht die Erwartungshaltung zu erfüllen. Also der geht eben nicht zum CST, sondern der findet
im RE irgendwie.
In Frankreich war das in einer Bar-Szene. Simon-Dach-Straße wäre jetzt eher was, Donnerstagabend Simon-Dach-Straße, also in Berlin, das wäre jetzt so eher was ich erwarten würde, weil da der Schrecken ja auch viel größer wäre, weil dem CSD
fern zu bleiben. Wie schön, dass du jetzt nicht Biermeile gesagt hast.
Weil dem CSD fern zu bleiben ist so okay, das ist so ausweichbar. Ja. Aber einem Einkaufszentrum fern zu bleiben oder der Simon-Dach-Straße oder so, das ist viel, das trifft dich ja
viel härter. Dann hat man mehr das Gefühl, das hätte ich sein können.
So, ja, genau.
Aber genau, ich habe jetzt jedenfalls generell das Gefühl, dass eigentlich die Zeiten des Terrorismus vorbei sind, was nicht bedeutet, dass wir weniger Terrorismus sehen werden, sondern ich glaube, wir sehen mehr. Aber so wie Terrorismus eigentlich funktionieren will, je mehr davon produziert wird, desto weniger funktioniert er, so genau, wie er funktionieren soll. Ja. Und
weil irgendwann hast du Krieg.
Ja.
Weil dann bist du auch mental. Ich meine, das ist vielleicht auch so ein bisschen, warum die Politik ganz gerne den Krieg ausruft, weil sie dann quasi sagen kann, dass von oben gewissermaßen der mentale Status, Angriffe können passieren und man sollte sich auch nicht allzu sehr wundern, weil im Krieg kann der Feind halt mal zuschlagen. Wenn man aber sagt, sowas, wir sind eine friedliche Gesellschaft, ist eigentlich vollkommen undenkbar und dann passiert das Undenkbare, dann ist die Politik in einem Legitimationsproblem. In dem Moment, wo sie aber sagt, wir sind in einem Krieg, wie auch immer, gegen wen, warum auch immer, dann kann man quasi auch jede unerwartete Aktion in dieses Framing, ja, das ist halt Krieg. Sagen wir schon seit 2 Jahren, dass wir im Krieg sind und deswegen ist mal ein Angriff durchgekommen, aber davon werden wir uns nicht unterkriegen.
Okay, aber da gibt es verschiedene Probleme. Mhm. Also einerseits stimme ich dir total zu bei dem Punkt, dass du sagst, das ist ja das, wovon ich spreche.
Das war jetzt kein Endorsement, sondern ich versuche das als eine Erklärung.
Aber sozusagen der Punkt, von dem ich denke, dass es sinnvoll wäre, die Geisteshaltung, zu der wir finden sollten als Nation, ist dieses Angriffe können passieren. Das ist eben das, was ich meine. Man sollte davon ausgehen, ich habe als irgendwie an dem Abend, als der Angriff in München war, war ich mit Freunden irgendwie in der Bar und ich war mit einer Freundin da und dann kam noch ein Freund dazu und hat gesagt, habt ihr Nachrichten gesehen? Und wir saßen seit 5 Stunden da und haben uns über unser Leben unterhalten und ich habe gesagt, nee, was war denn? Er hat gesagt, in München Anschlag. Und dann habe ich gesagt, in gewisser Hinsicht bin ich schon fast froh, wenn es jetzt wirklich ein richtig echter islamistischer Anschlag war, damit irgendwie es endlich mal passiert ist und wir gesellschaftlich diese ganzen Debatten endlich mal führen können, die geführt werden müssen. Und es wird mega unangenehm und ich freue mich nicht, wenn es so passiert ist. Und jetzt waren ja alle diese Attentate mehr oder weniger untypisch. Also nichts davon war ja irgendwie vom IS oder von Al-Qaida sonst irgendwem richtig so Strippen gezogen oder so. Waren ja alles untypische Anschläge, deswegen habe ich das Gefühl, so der richtig echte, große, richtig typische Terroranschlag steht uns immer noch bevor. Aber ich denke eben, wir sollten dazu kommen, dass wir das als gegeben hinnehmen, dass das passiert und dass es uns nicht so aus der Bahn wirft. Das Problem ist natürlich, wenn man sagt, das passiert eben, und wenn man dann das aber erklärt mit, denn es ist Krieg, dann hast du das Problem, dass gegen irgendjemanden Krieg geführt werden muss. Und das Problem bei Terrorismus ist, es gibt keine Nation, gegen die du Krieg führen kannst. In die Falle sind die Amerikaner getappt. Die haben nach 9-11 gesagt, wir müssen irgendjemandem den Krieg erklären. Und wir können aber einer Terrororganisation, die nicht staatlich operiert, nicht den Krieg erklären. Also müssen wir irgendeinem Staat den Krieg erklären. Nehmen wir doch mal Afghanistan und nehmen wir mal Irak. Und damit haben sie sich extrem selbst ins Knie geschossen, weil Terrorismus so eben nicht funktioniert. Und wenn du sagst, wir sind im Krieg, musst du sagen, gegen wen? Weil Konzept Krieg beinhaltet, dass du gegen jemanden Krieg führst, und das Problem ist, dass du das schwer definieren kannst, und unsere Gesellschaft ist ja auch kurz davor oder kurz dahinter, in diese Falle zu fallen und zu sagen, gegen Muslime zum Beispiel. Denn Muslime sind Terroristen.
Aber da ist doch der Game Changer mit dem Islamischen Staat, dass jetzt auf einmal entweder real oder zumindest so eine sockenpuppenhafte nationale oder wie sich ein territoriale Einheit, ein staatsähnliches Ding da gebildet hat, das man durchaus als in diesem klassischen Kriegsmuster auf einmal auch adressieren kann. Also eigentlich ist es doch der Islamische Staat das Beste, was jetzt auch den westlichen Gesellschaften passieren kann, dass jetzt es ein legitimes Ziel gibt, auf das man zuschlagen kann. Vorher sind es irgendwelche Predator-Drohnen und dann der war böse und deswegen haben wir den auf dem Markt oder auf der Landstraße platt gemacht, aber eigentlich sind wir mit.
Das Problem ist eigentlich nicht gelöst, weil du hast zwar einen quasi Staat und kannst sagen, okay, wir schicken jetzt Flugzeuge dahin und die bombardieren das und wir wissen, wo die Stellungen der Terroristen sind, aber das Problem ist ja, du hast immer noch Terrorismus auf deinem Staatsgebiet von Leuten, die irgendwie so anonymous-mäßig sagen, wir gehören dazu, wenn wir das sagen, und deswegen führen wir jetzt auch mal einen Anschlag aus, und das kannst du nicht verhindern, und du musst ja irgendwas tun, womit du versuchst, deiner Bevölkerung zu verklickern, wir tun etwas, um zu verhindern, dass das wieder passiert. Und das reicht ja nicht, wenn du sagst, und deswegen fliegen wir jetzt Angriffe gegen den IS. Also, ja, weil dann kannst du ja nicht verhindern, dass
irgendjemand
Volksfest in Bayern in die Luft sprengt oder so.
Aber dass in einem Krieg zum Beispiel auch feindliche Agenten und oder vielleicht auch weltanschaulich überzeugte Menschen, wie jetzt bei den Kommunisten in Amerika, wo es zumindest das Gefühl gab, dass es da kommunistische Verräter, Saboteure, die man irgendwie säubern muss, dass die in der Gesellschaft schon drin sind. Das ist ja ein Motiv, das kennt man ja schon ganz, ganz lange.
Ne? Aber es ist problematisch.
Aber dadurch, dass jetzt, problematisch ist alles, was mit Krieg zu tun hat, aber dadurch, dass diese Idee des verwirrten Lone Wolf Einzel- und Schnellkochtopf-mäßig Radikalisierten über Internet und so weiter, immer jetzt so einen Adressraum hat. Ich finde es auch, also mal ein, wir müssen mal kurz über den Islamischen Staat reden, weil ich eine Zeit lang gedacht habe, meine Güte, das ist wie Lawrence von Arabien, aber heute, nur mit YouTube-Videos. Wie war das denn vor 80 oder 90 Jahren, als der mit seinen Stämmen durch die Wüste geritten ist? Da wird bestimmt auch die Menschenrechtskonvention nicht ständig als Monstranz davor gehalten sein, ja?
Das war schon nochmal ganz anders bei Lawrence von Arabien. Da haben Stämme gegeneinander Krieg geführt, und das war mehr so wie Krieg zu der damaligen Zeit geführt wurde. Dann wurde irgendwie ein strategisch wichtiger Punkt erobert. Und natürlich sind dabei Menschen gestorben, aber dann ging es darum, dann einmal ein Coup von Lawrence von Arabien, als er Aqaba erobert hat, da ging es irgendwie darum, das ist ein Fort und das liegt am Meer und die Kanonen zeigen aufs Meer, weil dieses Fort seit 300 Jahren jedem Angriff widerstanden hat, weil alle Angriffe von der See kamen, und Lawrence hat gesagt, wir kommen aber von hinten. Ja. Hinten ist nur Wüste, keiner rechnet damit, dass wir von hinten kommen, die Kanonen zeigen nicht nach hinten. Mhm. Paar Leute schlagen mit Säbeln aufeinander ein und das sind aber alles Kombatanten.
Genau, okay.
Und dann ist es vorbei. Und dann hat Lawrence von Arabien das Fort von Aqaba erobert. Ja. Also da wird nicht werden nicht die Kehlen am Strand abgeschnitten und da wird
Köpfe
auch
aufgespießt.
Da wird auch nicht massenvergewaltigt. Mhm. Und also das sind zwar Kampfhandlungen, wo es darum geht, Gebiete zu erobern, und dabei sterben auch Menschen, aber, und ich will jetzt auch nicht sagen, ich war nicht dabei, ich kann nicht sagen, ob Lawrence von Arabien alle Artikel der Genfer Menschenrechtskonvention eingehalten hat, die es damals noch nicht gab, aber Genau. Ist trotzdem noch was anderes.
Ja. Dann bin ich beruhigt. Mir ging es aber so ein bisschen auch darum, wir haben ja, wie hieß nochmal diese komische Linie?
Sagiko.
Der Islamische Staat hat die quasi mal aus, also zumindest vom Programm her, diese künstliche Teilung jetzt mal für sich überwunden erklärt. Also man kann so etwas ja auch als emanzipatorischen Akt lesen. Ja, und wenn man auch nochmal weiterhin guckt, dass die sunnitischen Stämme dort nicht die tollsten und größten Anhänger der IS sind, sondern die eher so als eine Hilfstruppe sehen, um sich gegen das schiitische System quasi halbwegs wieder frei zu machen, weiß ich, also mir gefällt es nicht, ich habe so eine gewisse Skepsis, ob der IS wirklich so ein ungeheuerlich weltgeschichtlich einzigartig bösartiges Ding ist oder ob das nicht auch so ein bisschen unsere Deutung ist, die wir darauf werfen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel gucken, dass junge Menschen aus Deutschland, die einfach was erleben wollen, wo die das Gefühl haben, da geht's jetzt ab, dort ist dein Leben, hier kannst du allerhöchstens irgendwie, was weiß ich, eine Lehrstelle bekommen, aber dort kannst du einen Staat mit aufbauen, der ein großes Fanal sein wird für den Rest der Zukunft. Ja, also das heißt, du bist da nicht einfach nur so ein Rädchen im System, sondern du kannst, wenn du jetzt in diesen Kampf ziehst, wirklich Weltgeschichte schreiben. Das ist ein starker Anker. Und die Leute, die so als Sozialisten und Kommunisten in den spanischen Bürgerkrieg gezogen sind, die gelten alle als Helden und Helden und tolle Leute und wem die Stunde schlägt und das ist gewiss mal so ein Helden. Ob die mal aus so viel anderen Motiven
wollten auch was erleben, ne?
Ja, also ich will mehr grau und weniger schwarz und weiß. Ich glaube, dass das ganz gut tun wird. Und es wäre vielleicht auch ganz gut, es wird ja sowieso mit diesem IS, die Türken, die Syrer, alle möglichen Leute handeln ja mit dieser Einheit. Mhm. Die ist ja nicht komplett isoliert. Ich würde einfach mal einen UN-Sondergesandten mal sagen, passt mal auf, ihr habt euch hier, ihr seid mehr Staat als Somalia. Ihr seid momentan mehr Staat als Libyen. Wir von der UN, unser Ding sind Staaten. Uns interessieren Staaten erstmal als Staaten.
Hier ist der Mitgliedsantrag.
Ja, kommt doch mal vorbei. Wir haben ein paar Issues. Wir finden das nicht okay, dass ihr so und so viele Leute umbringt und dies und jenes. Aber wenn ihr euch da mäßigt und quasi auf wenigstens auf nordkoreanisches Niveau kommt oder auf das im Sudan oder Südsudan. Ja, Südsudan, das ist ja auch so eine fatale Idee der UN. Also dann könnten wir vielleicht mal, also allein nur so als Gegenmaßnahme mal, was würde denn der dann sagen? Der könnte dann nur rumschimpfen, der Kalif. Und sagt, was erlauben die UN, dass sie sich mit uns auf eine Stufe stellen, das kann er auch nicht sagen. Vielleicht würde er es tun, aber dann würde er sich vor der Welt lächerlich machen. Dann sieht er aus wie der weiße Ritter da in Monty Pythons. Mhm. Den schon Arm und Beine abgeschaut. Das war ein kräftiger Hieb, aber der Sieg wird mein sein.
Ich glaube, der Unterschied ist doch, dass der IS ja nicht wie die anderen Beispiele, die wir angeführt haben, auf so regionale Kriegserfolgsziele hinausarbeitet, sondern er sagt ja in seinen Propagandavideos zusammengefasst, wir machen euch alle platt. Ja, und zwar, das ist eine weltweite Message. Und die anderen Konflikte, über die wir gerade geredet haben, haben meines Wissens nach diese Message nicht in die Welt getragen. Wir machen euch jetzt alle platt. Egal, wo ihr seid, ihr könnt euch nicht verstecken, ihr lebt alle falsch, sondern da ging es darum,
um lokale
Ansprüche.
Wenn man sich Bürgerkriege in Afrika oder anschaut,
und die was werden wir dann auch, hatten. Ja. Die werden dann auch wirklich mit allen Mitteln durchgesetzt.
Oder Völkermorde, die wir alle schon hatten. Es gibt nichts Neues unter der Sonne.
Aber sie erklären nicht sozusagen diesen weltweiten Krieg. Und das ist auch natürlich der Grund, warum jetzt dein Vorschlag der UN, warum sollte sie jemandem, der generell sagt, wir lehnen das alles ab, alles. Also es ist ja, wird ja alles in Frage gestellt. Und ich finde den Ansatz aber interessant, den du sagst, lass uns trotzdem mal einen Schritt zurückgehen und mal zu gucken, was wir für andere Guerillakämpfer alle heroisiert haben auch und so. Und zu sagen, vielleicht müssen wir auch nochmal unsere Wahrnehmung und was hat Lawrence von Arabien eigentlich gemacht und so. Ich finde es gut, also weil da, tatsächlich kann man das damit nochmal durchdenken. Aber letzten Endes war in diesem Konflikt nicht, dass sie gesagt haben, wir machen euch alle platt.
Ich fand interessant den Punkt, den du gesagt hast, dass der ganz am Anfang, dass der IS die Sykes-Picot-Linie ignoriert. Das ist mir aufgefallen am Anfang, als die Leute immer verwirrt waren, ob das Ding jetzt ISIL oder ISIS oder IS heißt und was das bedeutet. Und oder auch jetzt von einem halben Jahr oder einem Jahr oder so haben die Leute ja auch angefangen, Daesh zu sagen. Und ich musste vielen Leuten erklären, wie man es ausspricht und was es bedeutet, denn es ist ja ein arabisches Akronym. Und das liegt daran, dass das Gebiet, auf das sie sich beziehen, das ist ja die Levante. Das ist ja ein historisches Gebiet. Und das versteht auch jeder, der in diesem Raum lebt, von welchem Gebiet die reden. Und nur Leute, also nur Europäer verstehen das nicht oder Leute im Westen verstehen die das nicht, weil sie nicht wissen, was die Levante ist. Ja. Auf Arabisch Ascham. Deswegen Daesh, also der Islam, das steht ja für Daula al-Islamiyya fi Irak wa Ascham, also der islamische Staat im Irak und in der Levante. Und die Leute so, ja, aber Levante, was ist das denn für ein Land? Haben wir ja noch nie gehört. Also Levante ist nicht Teil der UN, so. Aber das ist halt ein sehr, sehr altes historisches Gebiet, was eben Teile von Syrien und von Irak umfasst. Und in der Gegend weiß das auch jeder, weil das eben der Dialekt ist, der Shami-Dialekt, den viele Syrer sprechen und so. Und dann versteht man das Akronym und warum ISIL angemessener ist als ISIS, weil ISIL eben, da steckt das L für Levante drin, ne? Okay, Islamischer Staat im Irak und in der Levante. Das ist sozusagen die beste Übersetzung eigentlich von Daesh, von dem Akronym, wie sie sich selber nennen. Also das finde ich interessant, dass sie eben darauf scheißen, was der Westen sich überlegt hat, in welche Staaten diese Region der Welt aufgeteilt werden soll und dass das alles Nachwehen einer europäischen Kolonialzeit sind. Warum jetzt Syrien so und Libanon so? Und
aber ich will nochmal auf Kaspar kommen, wo du sagst, dass die ja auch in ihrer Botschaft und in ihrer Propaganda quasi so ein flächendeckendes, globales Angriff führen, so eine richtige Revolution. Aber die kommunistische Agenda von 1917 war ja eine ähnliche. Also die Sowjetunion ist ja nun gerade, jeder konnte zur Sowjetunion, das heißt ja nur Sowjetunion der sozialistischen Republiken, ne? Also die Räterepublik der sozialistischen Länder, das ist also quasi, hatte nichts zu tun, jedenfalls vom Anspruch her, dass das irgendwo mal formal eingegrenzt sein könnte. Die hätten auch Kuba eingemeinden können.
Ja, aber sie haben nicht damit gedroht, gesagt, ihr lebt nicht so lange sicher, bis wir euch allen unsere Lebensweise aufgedrängt haben, euch allen.
Naja, also die kommunistischen Parteien, die ja überall in allen Ländern, es war ja so die Idee eines quasi Weltbürgerkriegs, überall war eine solche, sich diesen Ideen zugehörige politische Kraft ja am Werk und die haben ja durchaus auch militant und militärisch gearbeitet und die Komintern war ja quasi dann das dazu gehörige internationale Gremium. Ne? Also die Idee war natürlich, wir sind quasi sowas wie der Startermotor und in Deutschland ist das quasi am weitesten entwickelt und wenn wir quasi den Zündfunken zur Weltrevolution auslösen von Russland aus und das springt rüber nach Deutschland, dann wird sich das quasi, haben wir die kritische Masse erreicht und dann wird das schon weltweit in dieser damaligen Ideologie schon zumindest in den entwickelten Ländern sich weiter treiben. Und viele andere Konflikte, die unter dieser Ideologie dann gefahren sind, waren dann ja typische, wie Marxismus das ja auch schon selber nennt, nämlich Überbauphänomene. Das, was weiß ich, bestimmte Emanzipationsbewegungen, Kolonialisierungs- oder Stammes- und sonstige Konflikte quasi immer in diesen
instrumentalisiert werden.
Genau, in diesen Ideologiekonflikt. Ich bekomme Geld von den Russen, wenn ich quasi nicht nur gegen die Hauptstadt vordringe, sondern auch noch sage, Verstaatlichung und Sozialismus, dann kriege ich in jedem Fall aus Moskau einen Scheck. Ne? Und viele dieser Dinge vermute ich mal, dass sie eben auch, dass auch der Islam so instrumentalisiert wird für lokale und regionale Konflikte. Und das ist natürlich auch so eine Art frei drehenden, quasi so globalen Dschihad-Anspruch gibt. Aber ich glaube, der ist fast von in der Außenwirkung interessanter, als er es wirklich vor Ort ist. Weil da scheint es mir zu sein, dass die sunnitischen Kernbevölkerung hat ein ein vitales Interesse, zwar unter einem sehr rigiden, aber quasi gegen andersgläubige rigides Regime halbwegs sicher zu leben, als gewissermaßen ständig als gefährdete Minderheit in einem dann schiitisch orientierten Irak zu leiden.
Also aber die Begeisterung hat auch schon sehr nachgelassen jetzt im Laufe der Zeit, ne?
Genau,
also
genau.
Am Anfang so, yay, die Feinde unserer Feinde sind unsere Freunde und nach einer Weile, ach nee, doch nicht.
Ja. Und deswegen würde ich ja jetzt quasi eingreifen und sagen, hey, liebe Sunniten, wir haben verstanden und lasst uns doch, also ich würde jetzt einfach hingehen und sagen, lasst uns doch diesen islamischen, also lasst uns doch ISIL, bleibt bei ISIL und werdet eine eigene Nation, aber minus diesem ganzen Islamofaschismus, den ihr euch da eingetreten habt.
Ja, das funktioniert jetzt aber nicht. Fertig.
Das Ding.
See my argument. Das Ding. Sagst du nicht und ich denke, man sollte das auch so nicht tun.
Gut, also das, von Berlin aus wird jetzt die Landkarte nicht nochmal neu geschrieben.
Nee,
ja, jedenfalls
nee.
Nicht aus.
Es also klingt ja auch wie ein Vorschlag für den Palästina-Konflikt. Ja? Ja. Das ist ja so. Ja, eigentlich, also.
Lass doch einfach mal das mit dem gegenseitigen Köpfe abschneiden und wir werden schon, wir setzen uns an den Tisch und dann finden wir schon eine gute Lösung, wie alle eure Interessen irgendwie in einem Kompromiss und das passiert halt einfach nicht. Es funktioniert halt einfach nicht, weil es einfach zu viele Menschen gibt, deren Hauptinteresse Köpfe abschneiden ist. Das ist das Problem.
In jedem Fall fände ich es irgendwie ganz gut, wenn wir uns von vielen dieser Dinge nicht so stark treiben lassen würden, dass überhaupt dieser Nahostkonflikt so stark auf Europa immer ständig gespiegelt wird. Ich finde, davon sollte man sich auch ein bisschen abkoppeln. Vielleicht.
Was meinst du damit?
Dass die Palästinenser, die umgebenden Araber oder anderen und die Israelis mal selber klarkommen sollten und wir als Europäer und Amerikaner jetzt nicht ständig uns verpflichtet fühlen, für sie diesen Konflikt zu lösen.
Ich glaube, es hängt sehr von der Perspektive ab. Also
ich meine, 40 oder 50 Jahre haben wir es ja versucht und 30 Jahre vorher haben wir es ja also wir im Sinne von Europa und imperialistische europäische Mächte ja mit ausgelöst. Vielleicht wäre jetzt mal der Punkt, dass wir sagen, hey, it's not our department anymore.
Aber auch das funktioniert nicht so, weil du hast ja eben so Sachen wie die UN, wo Anträge gestellt werden oder Resolutionen erlassen werden und so weiter. Und dafür hat man ja eine Staatengemeinschaft, dass man nicht sagt, wir leben hier in unseren Grenzen und es ist uns total bums egal, was in anderen Ländern passiert. Dafür verhandelt man ja und erlässt Resolutionen und so weiter. Und vor diesem Hintergrund finde ich das auch weiterhin sehr angemessen, dass man eine Meinung dazu hat und auf internationalem Parkett das nicht komplett ignoriert. Ich bin aber auf jeden Fall total deiner Meinung, dass auch in diesem Falle Europäer oder westliche Kräfte nicht glauben sollten, dass sie es alles viel besser wissen und verstanden haben als die Einheimischen. Also weil das eben einfach auch meistens nicht der Fall ist.
Ich finde aber sich verpflichtet fühlen, also du sagst ja selber, dass und du hast es auch vorhin, ich zeige jetzt nur auf euch, Gregor, du sagst es ja selber und Miriam hat es ja auch schon angesprochen, dass wir als Europa halt mit Auslöser sind von diesen ganzen Konflikten und sich jetzt so zurückzulehnen und zu sagen, ja kommt, jetzt macht aber mal selber, finde ich auch nicht richtig.
Ja, aber es gibt andererseits ja diesen Spruch, der kommt aus einer ganz anderen Sphäre, dass man dem schlechten Geld nicht auch noch Gutes hinterher schmeißen soll. Also wenn wir schon so viel angerichtet haben und mit unserem Bemühen, es wieder besser zu machen, über Jahrzehnte hinweg keinen Erfolg haben, vielleicht sollten wir überlegen, dass wir uns mal für eine Zeit lang komplett zurückziehen. Und es gibt ja auch ein paar andere Konflikte auf der Welt, die ähnlich verhakt sind, die uns gar nicht bewusst sind. Mir fallen sie gerade jetzt nicht ein. Polisario in Mauretanien oder irgendwie Südwestsahara und Marokko. Also die eben nicht so offenkundig sind. Und natürlich weiß ich, warum Israel wesentlich näher ist, weil es erstmal auch als Teil irgendwie der westlichen Welt gilt, dann natürlich die deutsche Verstrickung mit Israel, mit dem, wie ich finde, fantastischen, aber sehr problematischen Statement von Merkel, die gesagt, das Existenzrecht Israels ist nationales Anliegen oder ist Staatsräson Deutschlands. Ich meine, das musst du dir mal vorstellen, dass der amerikanische Präsident stellt sich hin und sagt, Staatsräson der Vereinigten Staaten ist, dass es Deutschland gut geht. Da würde man auch sagen, das ist nett, Herr Präsident, aber wie kommen Sie eigentlich dazu, ne?
Naja, ich meine, vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte kann ich mir relativ gut denken, wie sie dazu kommt, das zu sagen, und dann finde ich das auch gar nicht mehr so unangemessen. Aber ich finde, bei zwei Sachen, die du gesagt hast, du hast irgendwie gesagt, dass wir uns verpflichtet fühlen. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Leute sich verpflichtet fühlen. Ich habe das Gefühl, dass die Leute, die Diplomatinnen und Diplomaten und die Politikerinnen und Politiker und so weiter, sich nicht verpflichtet fühlen, sondern das Gefühl haben, sie wissen es besser. Und das finde ich wesentlich problematischer, als wenn du formulierst es auf eine positive Art und Weise, wie ich es gar nicht wahrnehme. Okay. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Leute versuchen, sich in den Nahostkonflikt einzumischen, weil sie sich verpflichtet fühlen, da jetzt Gutes zu tun. Und das ist der zweite Punkt, wo ich nicht mit deiner Perspektive mitgehe, weil du sagst, weil wir, in Anführungszeichen, wir als westliche Nation Gutes tun wollten, wollten wir denn wirklich Gutes tun oder haben wir nicht in Wahrheit auch weiterhin sowohl im Nahostkonflikt als auch in allen anderen Konflikten, die in diesen Teilen der Welt passieren, haben wir wirklich, war das Anliegen wirklich Gutes zu tun oder ging es in Wahrheit doch wieder nur um eigene Interessen?
Okay, aber nehmen wir mal an, nach der palästinensischen Terroroffensive, so 72, den ganzen Flugzeugentführungen und so, ist das ja im Westen durchaus angekommen. Also die PLO wurde dann ja quasi von der Terrororganisation zu einem auch anerkannten Partner. Die PLO ist ja nicht eine, ist ja sowas wie ein virtueller Staat, besteht dann aus einzelnen Fraktionen wie der Fatah und anderen Organisationen, die aber nicht so prominent sind für mich als westlicher Tagesschau-Gucker. Also, dass man gesagt hat, okay, die PLO hat die Möglichkeit, das ist quasi der Exilstaat oder der des palästinensischen Volkes, und wir nehmen die jetzt auch wirklich, nachdem sie sich durch diese Terrorgeschichten auch nachdrücklich uns darauf aufmerksam gemacht haben, dass da ein Problem liegt. Und wir versuchen, das jetzt zu lösen. Das ist dieser Camp David-Prozess und Roadmap. Und also seit fast 25 Jahren wird da eigentlich dran gearbeitet. Aber es steht auf dem Papier noch diese Zwei-Staaten-Lösung, aber sie wird nicht umgesetzt.
Also mal, ich finde es ein bisschen komisch, also in gewisser Hinsicht kann ich das nachvollziehen, ich kann auch gleich sagen, warum, aber ich finde es ein bisschen komisch, dass jetzt sowohl beim IS als auch bei der PLO, du es schon zweimal so formuliert hast, dass es für mich so klingt, als ob wenn Leute Terroranschläge verüben, Flugzeuge entführen, Menschen umbringen, dass du dann sagst, oh, jetzt habe ich plötzlich Lust, mich mit euch an Verhandlungstisch zu setzen.
Das hat
mich jetzt schon zweimal irritiert, dass du sagst so, oh ja, jetzt verstehe ich, was euer Anliegen ist. Nee, also ich meine, über den Satz mit Terroristen verhandelt man nicht, kann man auf jeden Fall streiten. Ja. Aber das klang jetzt bei dir zweimal so, als ob in dem Moment, wo du sagst,
das ist eine Meinungsäußerung.
Und jetzt habe ich das mitbekommen, jetzt habe ich das verstanden, dass es da ein Anliegen gibt. Und als Reaktion darauf setzen wir uns an den Verhandlungstisch. Also da habe ich irgendwie doch so auf der geistigen Häuserwand in meinem Kopf irgendwie, da steht doch sehr groß der Spruch, dass man mit Terroristen nicht verhandelt. Wobei ich gleichzeitig einen anderen Gedanken häufiger
aber
habe.
Aber faktisch ist es passiert.
Und was ich immer ganz interessant finde, ist, wenn man über Terrorismus oder Befreiungsorganisationen spricht, dass man historisch gesehen immer ganz stark unterscheidet in die Guten und die Schlechten. Also weil es gibt ja, also man, oder wir als jetzt zum Beispiel
guter Terror, schlechter Terror.
Genau, das finde ich eigentlich ganz interessant. Darüber habe ich mir auch schon viele Gedanken gemacht, dass man sagt, es gibt Befreiungsorganisationen, deren Anliegen man aus irgendeinem Grund berechtigt findet, und es gibt Befreiungsorganisationen, deren Anliegen oder Methoden man aus irgendeinem Grund unberechtigt findet. Und ich finde das immer, ich kann mir das deswegen relativ gut immer selber veranschaulichen. Da wir nun gerade schon beim Thema Israel und Palästina sind, obwohl ich eigentlich normalerweise nicht über dieses Thema diskutiere, weil ich mich dann aufrege oder so, habe ich zum Glück, ist bisher noch nicht passiert in diesem Gespräch, aber normalerweise vermeide ich es, darüber mit Leuten zu diskutieren oder zu streiten. Aber jetzt das Beispiel, der israelische Staat, wir hatten vorhin schon das mit dem britischen Mandatsgebiet. Ja. Und der israelische Staat, so wie er heute existiert, ist ja auch aus einer Befreiungsorganisation hervorgegangen, die auch Anschläge verübt hat zum Beispiel oder sich gegen diese britische Besetzung damals aufgelehnt hat. Und ich merke an mir selber, dass ich das Gefühl habe, dass das eine berechtigte Befreiungsaktion, eine berechtigte Befreiungsorganisation war, und daraus ist ein Staat entstanden und heute haben wir da einen faktischen Staat. Und deswegen fühlt sich das alles irgendwie gut und richtig an, aber bei anderen Befreiungsorganisationen denke ich so, nee, das... Was soll das eigentlich mit dem Terror? Ja. Können die nicht einfach nach Hause gehen und alles so lassen, wie es ist, und jetzt hier nicht so viel Ärger machen? Das finde ich interessant, darüber nachzudenken, warum man bei einigen denkt, dass es berechtigt ist und dass es bei anderen unberechtigt ist. Prinzipiell bin ich halt der Meinung, dass möglichst wenig Gewalt passieren sollte. Ne? Also und das heißt, das Problem hast du dann in Nordirland und das hast du bei den Basken und bei allen anderen auch, dass eben diese Befreiungsorganisationen eigentlich immer irgendwie auch zu Gewalt greifen, weil es eben anders nicht funktioniert, wenn sie einen Staat haben, der der sie sozusagen besetzt hält oder so. Und ich bin, das ist ja jetzt vielleicht im Gespräch auch schon herausgekommen, ich bin außerordentlich pro-israelisch eingestellt, aber gleichzeitig habe ich zum Beispiel, ich war das letzte Mal 2010 in Israel und den palästinensischen Gebieten und da bin ich viel durch die Westbank gereist. Ich habe bei einer Freundin in Ramallah gelebt und ich war in Hebron und in Bethlehem und so. Und es ist nicht so, dass ich nicht auch den Konflikt oder das Problem der Palästinenser nachvollziehen könnte. Also ich habe, man merkt das, also wenn man durch diese Checkpoints geht, dann sieht man ja, was, also wie das ist und was da los ist. Und ich finde, dass Apartheid ein großes Wort ist, aber ich kann verstehen, warum Leute das benutzen, sagen wir mal so.
Ja, und ich würde zum Beispiel, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte mit einem Palästinenser, der also quasi für seine Sache und gegen Israel argumentiert, würde ich denen sagen, ihr seid vor 40 oder 50 Jahren oder 70 Jahren da vertrieben worden, jedenfalls ein Großteil. Aber die Situation in den Aufnahmegesellschaften hat sich nie verändert. Und so groß sind doch die Unterschiede gar nicht. In Deutschland hatten wir dasselbe, dass sehr viele Menschen, die Deutsche waren, aus ihren Siedlungsgebieten vertrieben worden sind. Und die sind dann nach einigen Schwierigkeiten hier in der Bundesrepublik angekommen und haben sich entfalten können und
sind integriert worden.
Sind, und auf jeden Fall bis auf, also es gibt jedenfalls keinen, der in Polen momentan irgendwie Bomben und Attentate verübt aus der Sudeten oder aus der vertriebenen Szene, um jetzt irgendwie da die alten Häuser und Höfe wieder zu bekommen. Und diesen blinden Fleck müssen Sie sich halt mal angucken. Mhm. Ich weiß nicht, wie das in Jordanien jetzt gelöst ist, weil dort waren ja sehr, sehr viele und es gab auch mal einen Aufstand, der dann, ich glaube 70, war das nicht sogar Schwarzer September, heißt nicht die Terrororganisation, wegen des Regimes der Haschimiten, die quasi da dann ihre Leute in die Flüchtlingscamps geschickt haben. Also da war dann quasi der Staat herausgefordert, dass so viele Flüchtlinge da drin waren. Aber die Sache mit den Flüchtlingscamps da in Beirut, wo dann quasi die alle anderen libanesischen Fronten gesagt haben, ach liebe Israelis, ihr wollt mal so den Palästinensern mal so richtig zeigen, was eine Hake ist, dann habt ihr freien Eintritt ins Camp und ihr könnt auch wieder raus und wir gucken mal weg. Und dann sind dann ein paar tausend Tote. Das war ja unter dem, wie heißt der Bulldozer? Der dann lange Zeit im Koma lag. Der Dicke.
Der Sharon?
Ja, unter Sharon. Ja. Mhm. Der war der General und man hat ihm dann ja quasi vorgeworfen, dass das ein Kriegsverbrechen war. Das war 82 oder 83 im ersten israelisch-libanesischen Krieg. Und ja, oder auch wenn es heißt, wie heißt der Streifen? Der Gazastreifen ist abgeriegelt, weil die Israelis niemanden nach Israel lassen. Das ist ja, warum? Es gibt aber noch eine Landgrenze zu Ägypten. Ja, über die spricht niemand. Ja, ja. Nur, dass du nicht denkst, dass ich quasi, ich versuche quasi gar nicht so viel pro Israel zu sein, sondern vor allen Dingen auch mal ein bisschen anti-Hamas und anti-arabisch, dass ich, kommt mal auch mit euren, bevor ihr immer auf Israel eure Raketen werft, vielleicht solltet ihr euch auch mal selber unter euren Alliierten mal ein bisschen
Das stimmt einigen. Auf jeden Fall. Das ist auch ein gutes Beispiel dafür, warum dieser Konflikt so unendlich kompliziert ist, dass eben die Aufnahmegesellschaften jahrzehntelang verhindert haben, dass die Palästinenser in die Gesellschaften integriert werden. Die bekommen nicht die Staatsbürgerschaft, die bekommen keine Pässe und die leben einfach teilweise seit Jahrzehnten in irgendwelchen Flüchtlingslagern. Und das ist tatsächlich ein Fall und du hast auch recht.
Da könnte man auch Druck machen, dass man einfach sagt, hier die Ägypten kriegt eben keine oder Libanon kriegt keine Unterstützung und Wirtschaftsförderung, wenn die nicht einen vernünftigen Plan auf den Tisch legen, dass in 15 Jahren die entsprechenden
aber auch das stellst du dir jetzt einfach vor. Es gibt ja einen Grund, warum sich das bisher nicht aufgelöst hat, dieser Knoten. Und das liegt eben daran, dass die Aufnahmegesellschaften ein Interesse daran haben, dass es dass die palästinensische Frage als Problem weiter besteht, weil wenn sie gelöst wird, ja, dann gibt es ein anderes Problem nicht mehr, was sie brauchen, ja, für ihre Legitimation,
genau,
und so weiter.
Aber wir haben aber auch wir wollen auch, dass dieses palästinensische Problem gelöst wird als der Westen, und dann könnten wir halt eben auch mal quasi dieses Fund auf den Spieltisch legen und sagen, take it or leave it. Ja, so dieses, dass diese Opfergeschichte quasi weil Israel wird ja quasi auch so als Pflock des Westens, es wird ja gar nicht als eigenständige Macht angesehen. Und es gibt ja diesen einen Spruch vom Hamas-Gründer, der hat gesagt, naja, nach 70 Jahren waren die Kreuzzügler auch am Ende. Und wenn jetzt Israel noch ein paar Jahre länger vor sich hin existiert, am Ende werden wir uns das wieder nehmen. Ne? Also das ist ja auch der historische Rahmen, unter dem teilweise die Propaganda und das Narrativ dort funktioniert. Das ist, Israel ist so eine Art temporäre Störung in unserem Machtgefüge, und wir werden die schon wieder, die Kreuzzügler schon wieder ins Meer treiben oder nach Europa oder sonst wohin. Mhm. Ne?
Also Gregor, ich kann dir nur sagen, beim Auswärtigen Amt gibt es inzwischen keine Altersbeschränkung mehr. Du könntest ja einfach nächstes Jahr den Aufnahmetest machen und mal die diplomatische Laufbahn einschlagen.
Oh, danke schön. Das ist das tollste Angebot, das ich jetzt seit langem gehört habe. Ich werde darüber nachdenken.
Ja, ja, naja. Und dann sprechen wir nochmal. Okay, wenn du ein bisschen in die Diplomatie reingeschnuppert hast und dann gesehen hast, wie einfach das alles ist, dass man einfach nur Angebote machen muss und dann werden die ja angenommen und dann sind die Konflikte alle weg. Dann.
Ja.
Das ist auch ein guter Punkt, weil wir haben die 2-Stunden-Marke gerissen. Mhm. Deswegen die Frage, ob wir jetzt langsam aufhören.
Wenn du noch eine gute Zusammenfassung liefern kannst, dann machen wir
das. Das wird die abstruseste Zusammenfassung.
Wir haben über Film und Terrorismus gesprochen.
Genau, wir haben angefangen wirklich mit Dune. Waren uns, glaube ich, einig, dass es nicht unser Lieblingsfilm ist. Wobei du als ich glaube, du warst so der Buchverfechter, oder? Also von Büchern bist du über... Du fandest schon gut.
Ich fand sogar den Film gut gescheitert.
Gut gescheitert, genau. Ich glaube, gut gescheitert. Ich habe ihn abgebrochen aus Protest und du hast ihn tapfer zu Ende geguckt. Über Lawrence von Arabien, ausgehend von dem Buch, vom Film und vom Buch. Und dann sind wir total abgeglitten, im positiven Sinne. Ich glaube, auch abgeglitten ist das falsche Wort. Wir haben so eine Kurve genommen. Waren wir dann schon gleich beim Thema Terror oder nicht? Nee, ne? Worüber haben wir noch davor gesprochen?
Ich glaube, die Levante oder den Nahen Osten und Mittleren Osten ohne Terror und Kampf oder sagen wir Terror als ein Mittel der dortigen kriegerischen oder militanten Auseinandersetzungen oder auch als Mittel der Politik kann man gar nicht wegdenken. Und das uns auch betrifft.
Ja. Über Wüste hast du erzählt, das fand ich toll. Ja. Ich war auch mal kurz in Israel und habe so ganz kurz reingeschnuppert in die Wüste, deswegen kann ich so ein bisschen nachvollziehen, dieses tolle Gefühl. Und viele Sachen, über die wir nicht geredet haben, über die hast du mit Tim geredet im CAE, was man nochmal, glaube ich, nochmal hooken muss.
Ich habe auch noch ein Announcement. Ich hoffe, dass ich von Anfang Oktober bis Anfang November, dass ich mit dem Motorrad nach Marokko fahre. Mhm. Und ich will dann quasi an der Südflanke des Atlases so ein bisschen Sahara-Luft schnuppern.
Das haben Freunde von mir jetzt gerade gemacht. Vor einem halben Jahr sind die mit ihrem VW-Bus rundum gefahren durch Marokko und eben auch an der Grenze vom Atlas. Da gibt es irgendwie dieses Vorgebirge, heißt glaube ich Anti-Atlas aus irgendeinem komischen
Gebiet. Der ist nochmal so südlich da angegliedert. Und in dem Zusammenhang, du hast ja auch einen zweiten Podcast und ich habe jetzt auch ein zweites Podcast-Projekt.
Ist das so?
Ja. Das wollte ich dir jetzt einfach auch mal sagen.
Das sagst du mir so ohne Vorbereitung einfach live?
Ja, es steht schon online, aber es ist ein Silent Opening und
Soft Launch heißt das jetzt.
Es ist ein Soft Launch, aber ich mache es jetzt schon ein bisschen öffentlicher. Der Podcast heißt automotive.de, Automotive, radzentrierte Lebensaspekte.
Entschuldigung, das ist sehr lustig. Ja, okay. Ja,
und da geht es um alles.
Das klingt wie so ein ZDF-Ratgeber in den 80ern.
Genau. Ja? Und es geht vor allen Dingen um Dinge, die Spaß machen, wo aber Räder dabei eine Rolle spielen, im Sinne von Auto, Motor, Zug, eigentlich alles, aber doch mit einem gewissen gewissen Konzentration auf alles. Deswegen Automotive, phonetisch wie Automotive, so ein bisschen, aber mit einem F hinten dran, wie das Le Motif auf Französisch.
Machst du den alleine oder mit?
Nein, den mache ich mit Peter Hecko, @HackPete. Einem CCC-Menschen, der...
Ich kann den, der hat auch einen anderen Podcast, habe ich auch schon mal
genau, gehört. Genau, mit Maha zusammen so ein Genuss-Cast und auch noch...
Noch andere,
ja, der hat noch ein paar andere. Der hat so ein eigenes Podcast-Studio, das Phonodrom, wo wir das immer machen. Und wir haben uns bei der Subscribe, die war ein bisschen, ehrlich gesagt, ein bisschen langweilig, fand ich Subscribe. Da habe ich mir den Peter geschnappt und gesagt, nicht so viel über Podcasts schnacken, sondern lieber einen Podcast machen. Und da haben wir das dann sofort in Angriff genommen. Gibt jetzt die Nullnummer, ist wie gesagt schon draußen unter automotive.de. Die erste reguläre Folge haben wir auch schon im Kasten.
Und wie viele Stunden?
Das war mit einer Frau, die Motorrad fährt. Das waren dann 3 Stunden. Das war schon amtlich. Der erste ist nur so 2 Stunden.
Okay.
Ja. Also wollte ich nur noch mal sagen, es gibt mich jetzt also auch unter.
Ich finde es aber gut, dass es sich auf Leitmotiv reimt.
Ja, das war so ein bisschen, deswegen ja, wollte ich auch noch mal. Auch ja, das ist auch so ein kleiner Hintergedanke.
Ich bin gespannt. Ich bin ja nun wirklich nicht Auto- und Rad, also Motorrad-affin. Ich bin gespannt.
Ja, also wie gesagt, die Nullnummer ist quasi unser Brainstorming, wie dieser Podcast aussehen könnte, und der ist dann eigentlich in eine sehr, sehr schöne, wo wir, Peter und ich, uns quasi unsere Autobiografien erzählt haben, damit wir auch wissen, wo kommen wir her und worüber wollen wir in Zukunft reden. Genau, also das nur so als kleiner Programmhinweis noch.
Und was ist denn dein Programmhinweis? Also was machst du als nächstes?
Das ist gerade alles total unklar. Ich weiß das nicht. Mein Leben ist gerade so ein bisschen am Scheideweg. Und das ist so, ich habe gerade ja immer Vorstellungsgespräche für Jobs. Ich suche eine Wohnung. Es ist alles irgendwie so, ich weiß gerade gar nicht, wo es als nächstes hinkommt.
Was aber auch spannend ist.
Ja, das ist schon spannend, aber das zieht sich jetzt auch schon eine Weile hin. Und ich bin dann auch, glaube ich, sehr dankbar, wenn sich die einzelnen Puzzleteile langsam mal wieder, wenn sich das irgendwie alles so ein bisschen settelt. Mhm. Also natürlich ist das spannend, aber es sollte auch nicht zu lange dauern. Also ich habe festgestellt, es kostet auf eine gewisse Art und Weise Energie, immer Antworten nicht zu wissen.
Ja.
Also
ja,
es ist immer so, egal ob es um Beziehungsdinge geht oder irgendwas anderes, wenn man sagt, so häufig ist es ja, häufig trifft man ja eine Entscheidung, weil es der Weg des geringsten Widerstandes ist, aber es wäre eigentlich schlauer, aber eben auch viel anstrengender, eine Entscheidung nicht zu treffen, und es kostet aber wahnsinnig viel Energie. Und ich meine, ich würde jetzt auch gerne eine Entscheidung irgendwie, ich hätte gerne, dass eine Entscheidung zu mir kommt. Bisher ist das aber nicht der Fall, und ich meine, ich habe viel Zeit für mich, ne? Which is nice. Ich war jetzt gerade irgendwie 3-4 Tage in Brandenburg bei Freunden in der Kommune, und das war auch alles toll. Und aber irgendwie auf eine Art und Weise zieht es auch Energie von mir weg, dass ich irgendwie nicht weiß, was als nächstes passiert. Und immer Leute wollen sich mit mir verabreden, oder ich mache Termine. Ich habe jetzt irgendwie Mitte September soll ich einen Vortrag halten, und ich denke die ganze Zeit, das ist halt mitten in der Woche in Stuttgart, und ich denke, ich habe keine Ahnung, ob ich dann einen Job habe. Und falls ja, soll ich dann da hingehen und sagen, hi. Ist das okay, also in ein paar Wochen unter der Woche in Stuttgart bin, weil ich dann diesen Vortrag schon zugesagt habe vor einem halben Jahr, ohne zu wissen, was da los ist?
Also ich kann dir sagen, als jemand, der ganz viele Bewerbungsgespräche führt auf der anderen Seite, das ist in Ordnung. Also ja, das, also ich habe ständig jetzt Leute, die sich bewerben und die dann zum Beispiel sagen, sie haben schon ihren Urlaub geplant und so, und ist voll, ja, kann man machen.
Und umgekehrt gibt es so einen Schauspielerspruch, der heißt, wenn man sich für irgend so ein Studentenfilmprojekt oder so committet, da gibt es die eine salvatorische Klausel, es sei denn, Hollywood hätte angerufen.
Ja, wirklich?
Ja. Okay. Und das heißt, also wenn du also einen Vortrag mitten in der Woche quasi dann absagst, weil ein interessanter Job-Opportunity mit Festanstellung und was weiß ich, allem drum und dran sich aufgetan hat, dass du in deiner Probezeit das einfach nicht mehr machen kannst, dann finde ich, gehört das auch. Da sollte man dann nicht schamig sein.
Das Firmament wird nicht einstürzen, wenn ich das dann nicht machen würde, aber ich würde mir schon ganz schön blöd vorkommen.
Ja, aber das finde ich trotzdem, das ist, so viel zahlen die ja dann nicht für diesen Vortrag. Also es gibt ja so Vortragsleute, die...
Wir gehen da jetzt gar nicht in die Details, warum ich mich auf dich entfühle, genau diesen Vortrag da zu halten und worum es da geht, aber...
Ja. Kaspar, du hast das letzte Woche, was sind denn deine nächsten Pläne?
Meine nächsten Schritte.
Willst du darüber schon sprechen?
Dass meine Frau jetzt mit einem, nee, eigentlich nicht, das gehört, dass meine Frau jetzt ein Crowdfunding macht mit der Milena zusammen, aber das wäre jetzt zu ausufern, das zu erzählen. Ich habe mir für dieses Jahr.
Aber wir werden ja davon erfahren, weil du bist ja nun auf allen Kanälen.
Aber ich habe für dieses Jahr einen festen Plan. Okay. Also wir haben ja ein Haus auf dem Land, das muss in der Lage sein, dass man da schläft. Mhm. Das ist so nördlich von Berlin, so im Naturschutzgebiet. Plan Nummer 2, 30 Seiten Dissertation schreiben und einen Zweitbetreuer finden. Ich muss mich jetzt auch einschreiben in Basel als Doktorierender. Mhm. Nummer 3, jetzt da war noch mehr, dieses Projekt von meiner Frau umsetzen. Und dann hatte ich noch irgendwas, das habe ich jetzt vergessen. Naja, da komme ich das nächste Mal drauf. Aber okay. Das sind so die Planung für die nächste Zeit.
Ganz schön ordentlich.
Ganz schön, ja, muss laufen.
Dann wünschen wir uns alles Gute für unsere Projekte. Genau. Ja.
Mal sehen, was 2020
bringt.
Und nochmal vielen Dank, dass du es dir einrichten konntest.
Danke für die Einladung.
Ja, dann bis dann. Tschüss.
Ciao.